Gut. Also, guten Abend, liebes Publikum. Ich begrüße Sie zu dieser Veranstaltung der Weltwoche unter dem Titel Putins Krieg, Amerikas Macht und die Schweizer Neutralität. Mit dem Kurt Pelda, mit dem Journalist Kurt Pelda und mit dem Verleger und Chefredakteur Roger Köppel. Ich tue zuerst den Kurt Pelda vorstellen. Er ist der Gast heute Abend. Und zwar ist er wahrscheinlich einer der bekanntesten Kriegsreporter im deutschsprachigen Raum. Er hat schon für die Financial Times gearbeitet, für die NZZ, den Tagesanzeiger, die Weltwoche und arbeitet im Moment bei der CH Media, wo die Aargauer Zeitung unter anderem hat und weitere Organe. Und Kurt, du hast schon ganz lange berichtest du aus Kriegsgebiet. Also du hast schon in den 80er Jahren aus Afghanistan berichtet. Jetzt nicht gerade in dem Kontext, aber dann, wo ich dich zum ersten Mal wahrgenommen habe, war im Syrienkrieg, ab 2011, im arabischen Frühling, wo du einfach dort warst. Und jetzt, seit Februar 2022, berichtest du aus der Ukraine. Und der Kurt hat Wirtschaft studiert und doktoriert in Basel. Der Roger Köppel muss ich zwar nicht gross vorstellen, ich mache es aber trotzdem kurz im Schnelldurchlauf. Roger Köppel ist seit rund 20 Jahren Chef der Weltwoche, publizistisch und unternehmerisch. Hat ursprünglich Geschichte studiert in Zürich und schon während dem Studium als Journalist angefangen bei der NZZ. Dann zum Tagesanzeiger gegangen, Chefredakteur vom Tagimagi wurde und dann eben schliesslich zu der Weltwoche. Dann sage ich kurz etwas zum Hintergrund von dieser Diskussion heute Abend. Und zwar hat sich das alles sehr kurzfristig in den letzten 3 Wochen ereignet. Wahnsinnig schnell ist das gegangen. Eigentlich fast vor 3 Wochen, glaube ich, ist der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban zum Ministerratspräsident der EU geworden. Und ist dann sofort, hat es unter eine Reise angesetzt nach Kiew, nach Moskau, nach Baku, Peking und dann schließlich zum Trump nach Florida. Und ein Teil von dieser Reise hat der Roger Köppel mitmachen. Er war dort eingeladen. Was natürlich außerordentlich ist für einen Schweizer Journalist, mit dem ungarischen Ministerpräsidenten so eine Reise machen, zumal jetzt auf Kiew und auf Moskau und die Würdenträger treffen. Das war sicher eine einmalige Gelegenheit gewesen. Am Orban sein Ziel war, auszuloten, was bräuchte es für eine Annäherung zwischen Russland und der Ukraine. Der Roger Köppel hat die Bemühungen sehr gelobt und hat die Schweiz kritisiert und gesagt, das wäre eigentlich die Aufgabe der neutralen Schweiz, oder wie sie mal Neutralität verstanden hätte, dass sie so Gespräche führt. Und ein Ungar macht uns vor, wie es geht. Und darauf aber hat dann der Kurt Pelda reagiert mit einer heftigen Kritik. Ich zitiere, wie Roger Köppel die Fakten verdreht. Und er hat ihm ein paar Sachen vorgeworfen, wo er...
Also wenn ich den Artikel so genau gelesen hätte, dann müsste ich das heutige Layout übernehmen.
Ja, also der Kurt hat dann Roger vorgeworfen, unter anderem, dass er nicht erwähnt, dass Putin so viel Gebiet fordert jetzt von der Ukraine, Minimalforderungen gehen über das raus, was er in 2 Jahren sich hätte an Land erkämpfen können. Und dass man das eigentlich auch noch müsste sagen, wenn man so die Kräfteverhältnisse jetzt anschaut zwischen Russland und der Ukraine. Ja, und darum findet jetzt die Diskussion statt. Heute sehr kurzfristig angesetzt und es ist natürlich sehr spannend, diese Fragen zu erörtern, die sich da stellen. Jetzt würde ich gerne zuerst wissen, Kurt, wann bist du das letzte Mal an der ukrainischen Ostfront gewesen und wie ist das, zumindest im Krieg drin sein?
Ich war im Juni im Osten von der Ukraine. Die Lage war ein bisschen besser gewesen, ich war im April, das war meine vorletzte Reise. Im April hat es sehr schlecht ausgesehen, auch die Leute sehr bedrückt. Und mittlerweile ist wieder Munition eingetroffen. Es sieht alles wieder ein bisschen besser aus. Aber die Russen sind nach wie vor am Vorrücken. Ich kenne die Region mittlerweile sehr gut. Ich habe aufgehört zu zählen, 15 oder 16 Mal in diesen Regionen gesehen, aber auch im Süden von der Ukraine. Also ich kenne das Land mittlerweile ziemlich gut. Und das ist natürlich auch eine Belastung für mich, für meine Familie, für meine Freunde. Das ist klar. Ich bin viele weg. Ich fahre immer mit dem Auto an, 2700 Kilometer bis an die Front, 2700 Kilometer wieder zurück. Wenn man das mal 15 rechnet, ist man zweimal um die Welt gefahren und das geht mir auch, also physisch und psychisch geht mir das schon ziemlich nach.
Und im Kriegsgebiet sein, also an einem Ort sein, wo jederzeit eine Bombe dich treffen oder eine Kugel?
Ich glaube, die Ukraine ist mein 24. Kriegsgebiet. Und wenn ich es vergleiche mit anderen, also zum Beispiel bei Syrien, wo man immer hat man Angst haben vor Entführungen, Banditen, dort war das Kriegsrisiko geringer gewesen, wie eben das Entführungsrisiko Al-Qaida, Islamischer Staat, irgendwelche Gangs. Und das ist in der Ukraine null und nichts. In der Ukraine kann ich mich im ganzen Land mehr oder weniger sicher bewegen. Natürlich kann ich eine Bombe runterkriegen, eine Rakete. Aber es ist zum Beispiel kein Problem an ukrainischen Checkpoints, dass die mich entführen oder dass die mir schiessen. Also in Syrien war das ein furchtbares Chaos gewesen. Aber die ukrainische Armee ist ziemlich diszipliniert. Niemand trinkt, niemand ist alkoholisiert am Checkpoint. Das ist in so Bürgerkrieg noch eine wichtige Sache. Weil in Afrika oder eben in Syrien hätte es können passieren, dass man da an die falschen Leute kommt. Und das ist in der Ukraine nicht. In der Ukraine gibt es eine klare Front. Wenn man sich deren annähert, dann merkt man es auch. Die Häuser sind zerstört, es hat mehr Soldaten, weniger Zivilisten. Man weiss jetzt, wird es gefährlich, Drohnen sind in der Luft. Und dann weiss man, ist man angekommen an dem Ort, wo man sein Leben, seine Gesundheit, seine Beine, seine Arme verlieren kann. Und dann ist man natürlich auch entsprechend gespannt und man passt auf. Und das ist in anderen, also in so typischen Bürgerkriegsgebieten, wo die Fronten unklar sind, ein ganz anderes Risiko. Also ich fühle mich von dem her in der Ukraine wesentlich sicher als damals, wenn ich noch für die Weltwoche in Syrien umeinander gereist bin. Mhm.
Ich kann übrigens noch vergessen, mich selber vorstellen. Ich bin Claudia Blumer und ich bin Redaktorin bei der Sonntagszeitung. Klammer geschlossen. Kurt. Man fragt sich oft ein bisschen als Beobachter, wer hat echt den längeren Schnauf, wer kann die Auseinandersetzung jetzt auf der kämpferischen Ebene eher gewinnen? Die Ukraine oder Russland? Was ist deine Einschätzung?
Das hängt von der Logistik ab und vom Kampfeswillen. Also in den zweieinhalb Jahren haben die Ukraine sicher gezeigt, dass sie den Kampfeswillen haben. Aber bei der Logistik, jetzt eben die letzten 7-8 Monate, haben die Amerikaner keine Waffen mehr geliefert, keine Munition geliefert. Die Europäer haben versucht einzuspringen, haben das zum Teil auch geschafft, aber es war eine sehr schwierige Zeit für die Ukraine. Und für die Russen stellen sich genau die gleichen Probleme. Die müssen ihre ganze Logistik in das Kriegsgebiet reinbringen, wo die Strassen zerstört sind, Eisenbahnlinien nicht mehr funktionieren, Brücken gesprengt sind. Das ist einmal schwierig. Und dann müssen sie auch natürlich mit ihrer Rüstungsindustrie das ganze Zeug produzieren, wo sie an der Front verschießen. Das sind 20.000, manchmal 30, 40.000 Artilleriegranaten pro Tag. Pro Tag. Und jede russische Artilleriegranate kostet, sagen wir jetzt mal, $500 im Minimum. Die westlichen kosten heute 2.000 bis 4.000 Dollar. Das sind riesige Beträge, das sind riesige Probleme. Und darum geht ja Russland überall hausieren, eher in Nordkorea, in China haben sie es auch versucht. Und wenn jetzt zum Beispiel China sich würde entscheiden, Russland richtig mit Waffen zu versorgen, jetzt liefern sie Chips, jetzt liefern sie kleine Sachen, Fahrzeuge liefern sie, aber nicht wirklich tödliche Waffen. Aber wenn China den Putin wirklich unterstützen geht, dann ist Putin ganz klar im Vorteil, dann wird Russland den Krieg gewinnen. Mhm. Wenn aber das nicht passiert und wenn der Westen seinen Waffennachschub, auch seine Finanzhilfe, ist auch ganz wichtig, für Kiew aufrechterhalten, dann wird es eine Pattsituation geben und der Russe wird irgendwann einmal den Schnauf ausgehen. Das hat man bis jetzt immer gesehen. Jede russische Offensive ist am Schluss im Sand verlaufen.
Mhm. Roger, eine Frage an dich. Und zwar, Viktor Orban ist recht kritisiert worden, weil er das Gespräch sucht, wo von vielen als aussichtslos beurteilt wird. Wie siehst du das? Jetzt einmal losgelöst vom Orban. Denkst du, ist eine Einigung mit dem Putin, die dauerhaften Frieden würde bringen, möglich?
Also ich würde zuerst einmal mich ganz herzlich bedanken beim Kurt Pelda und bei der Claudia Blumer, dass ihr da eigentlich zur Ferienzeit gekommen sind und auch bei Ihnen allen, dass Sie nochmal eigentlich kurz nach dem ersten Streitgespräch da nochmal ins Marriott kommen. Also das weiss ich sehr zu schätzen. Und der Kurt, wir haben das jetzt auch eine Zeit nicht mehr gesehen und ich muss vielleicht noch vorausschicken, wo das losgegangen ist, also wo der Einmarsch stattgefunden hat. Damals war der Kurt noch bei der Weltwoche gewesen. Und wir haben gesagt, komm, gang du sofort mal dort raus, oder? Gang du mal in die Ukraine schauen. Und er war eigentlich der erste Journalist gewesen, glaube ich, aus der Schweiz, der dann dort, damals noch für die Weltwoche, den Krieg beobachtet hat. Er hat mehrere Titelgeschichten für uns geschrieben. Und ja, wir haben eigentlich dort sehr intensiv zusammengearbeitet und ich habe das, wir haben natürlich nicht gewusst, oder, was da genau auf uns zukommt. Und deshalb freut es mich natürlich, wenn wir uns jetzt sehen. Ich habe eben das, wo ich den Artikel gelesen habe, wo ich da in Ungarn mit einem absoluten übermüdet, oder, von dieser Fahrt, wir sind ja etwa 2x12 Stunden auf dem Landweg, also vielleicht ähnlich, ein bisschen wie du, durch die Ukraine gefahren. Und der Viktor Orban hat also, obwohl er ja ein bisschen ausladenden Körperbau hat, das ist also kein gemütlicher Mensch, also das ist ein ehemaliger Spitzensportler, ein Fußballer, und da bist du also immer im gestreckten Galopp unterwegs und bin dann todmüde eigentlich angekommen und dann nachher schickt mir ein Kollege ein SMS, hast du gesehen, Pelda? Dann habe ich irgendwie wirklich schon im Halbkoma deinen Artikel bis zur Bezahlschranke habe ich gelesen und habe auch bis zum Wort Propaganda bin ich gekommen. Da habe ich gedacht, Kopf ist Schuss, jetzt muss ich den Kurt wieder mal einladen, dass wir da mal diskutieren können. Also freut mich sehr, und auch, dass Claudia Blumer da mitmacht vom Tagesanzeiger. Ich habe gedacht, du würdest gerade schon in aller Bescheidenheit dich gar nicht vorstellen. Dann hätte ich es natürlich gemacht. Also die Mission von Viktor Orban empfinde ich natürlich als etwas sehr Gutes. Und unabhängig von dem geht ja jeder Krieg mit Verhandlungen zu Ende. Das ist immer so. Jeder Krieg endet früher oder später mit Verhandlungen. Und aus meiner Sicht ist eben die grosse Gefahr, wo man jetzt beobachten kann, ist, dass wir uns im sogenannten Westen in Europa und zum Teil sogar in der Schweiz in eine derartige Dämonologie hineingeredet haben, oder? Mit Blick auf den Krieg, dass wir wie so riesige Brandmauern errichtet haben, wo man gar nicht mehr reden kann. Und wir haben jetzt viele Leute so als Reaktion auf meine Berichterstattung geschrieben, das Zitat, ich weiss nicht, ob es stimmt, vom Helmut Schmidt, lieber 1000 Mal reden als einmal schiessen. Und ich habe schon ein bisschen staunen, was da für eine feindselige Reaktion stattgefunden hat, wenn wir einmal einen EU-Politiker haben, der jetzt nicht den ganzen Tag in Brüssel oben einfach einen von diesen Aperos nach dem anderen absolviert, sondern der sagt, ich gehe am allerersten Tag, am Montag, nachdem ich da die Hände geschüttelt habe, fahre ich auf Kiew, ich gehe zum Putin, ich gehe zum Erdogan, dass sie nachher auf China gehen und zum Trump, das habe ich gar nicht gewusst. Das ist erst eigentlich laufend entwickelt worden. Die haben das auf dieser Reise entwickelt. Und ich finde das sowieso gut. Miteinander reden. Du musst miteinander reden. Und der Krieg, der Konflikt ist viel komplizierter, hat eine viel komplexere Vorgeschichte mit unterschiedlichen Wahrheiten. Und mit denen gilt es sich auseinanderzusetzen. Darum kann ich das nur begrüßen.
Aber sag trotzdem, ob du denkst, dass der Putin an einem dauerhaften Frieden interessiert ist und dass man mit ihm eine Lösung finden kann.
Also ich sehe Putin auch nicht ins Grosshirn hinein. Aber nach all, ich bin jetzt eine Woche noch mal in Moskau gewesen, ich habe mit sehr vielen Leuten geredet. Ich bin das erste Mal eigentlich journalistisch in Moskau gewesen, also Sportjournalist 1992. Und eigentlich als Chefredakteur von der Welt, damals in Berlin, 2004. Ich bin in Kiew gewesen, ich habe mit verschiedensten Politikern geredet, mit Timoschenko, mit Juschenko. Ich habe im Umfeld von Putin schon in den 2000er Jahren geredet. Und man hat ja gesehen, wie sich das Debakel in dieser Ukraine abzeichnet und immer mehr zuspitzt. Und meine Wahrnehmung ist natürlich völlig eine andere als die meisten haben bei uns in den Medien. Wobei ich sage immer, ich weiss ja nicht, oder? Vielleicht schreibe ich ja den grössten Seich. Darum bringe ich in der Weltwoche immer das Gegenteil von meiner Meinung. Aber meine Wahrnehmung ist die, ich glaube, dass die Russen alles versucht haben, bis zuletzt, Und vor allem bei diesen Abkommen von Minsk 2015 und 2016 in der Ukraine. Ich habe mit Leuten geredet, die in diesen Verhandlungen dabei gewesen sind, die mir erzählt haben, wie Merkel und Putin um jedes Komma gefälscht haben, während die Franzosen schon eingeschlafen sind. Haben die noch um jeden im Friedensvertrag. Der Putin hat nach dem Friedensvertrag in Minsk, hat er seine Rüstungsausgaben oben runtergefahren von 5% vom BIP von Russland auf 3,7%. Also wenn er es dort schon darauf abgesehen hätte, einen imperialen Eroberungskrieg zu führen, dann wäre er der inkompetenteste Imperialist. Also ich glaube tatsächlich, ich bleibe bei dem, es gibt sehr viel Missverständnis. Und bevor wir uns da gerade in der Schweiz auf eine Seite so versteifen, müssen wir Abstand nehmen und eigentlich begrüssen, dass es wenigstens noch Leute gibt, die da aussen reden. Ich glaube, dass du mit den Russen selbstverständlich kannst einen Vertrag schliessen. Ob das der ist, der Ukrainer gefällt, das ist eine ganz andere Frage. Mhm. Ich glaube aber, und das ist mein letzter Punkt an dieser Stelle, ich glaube eben, dass deshalb der Viktor Orban eine richtige Idee gehabt hat, oder immer noch hat, dass bevor wir in die komplexen Verhandlungen einsteigen, macht man zuerst mal einen Waffenstillstand. Und dann sollen die, wo sich dort gegenüber in den Haaren liegen, sollen anfangen zu reden. Aber das möchte ich weder im Moment der Herr Zelensky, noch der Herr Putin. Also so gesehen kann man sagen, dort ist er noch nicht weitergekommen. Aber ich hoffe einfach, dass wir aus dem fürchterlichen, völlig unnötigen, überflüssigen Krieg, wo leider der Westen eben auch eine ungute Rolle gespielt hat, dass wir aus dem möglichst schnell wieder rauskommen.
Kurt, du sagst, Orban seine Mission bringe nicht viel. Wieso?
Also ich finde es nicht schlecht, wenn man mal auf Kiew geht, reden, ein bisschen rumschauen, auf Moskau geht, mit den Leuten reden, schaut, ob es irgendeinen gemeinsamen Nenner gibt. Man sieht ja auch, dass die Bürgerstockkonferenz plus der Besuch von Orban plus noch viele andere Initiativen oder sagen wir mal Druckversuche auf beide Seiten auch dazu geführt haben, dass jetzt auch der Zelensky sagt doch, also an der nächsten Konferenz soll Russland auch dabei sein. Das ist auf dem Bürgerstock nicht gesehen, das war eigentlich ein Witz gewesen. Und da sieht man schon, es gibt eine Entwicklung in Richtung Verhandlungen. Ich bin nicht der Meinung, dass jeder Krieg durch Verhandlungen beendet wird. Also der Zweite Weltkrieg, der grösste Krieg, den wir jemals hatten, ist nicht durch Verhandlungen beendet worden, sondern durch eine Kapitulation von Deutschland und eine Kapitulation vom Kaiserreich Japan. Also wie das in der Ukraine aussieht, wissen wir nicht. Aber ich glaube eigentlich auch, dass es dort früher oder später zu Verhandlungen wird kommen, muss kommen. Und es wird auch irgendeinen Vertrag geben. Und da möchte ich gerne auf deine Worte eingehen. Ich bin total einverstanden. Mit dem Putin kann man jeden Vertrag unterschreiben. Jeden Vertrag. Aber er wird sich nie an einen Vertrag halten. Minsker Vertrag von 2015. 2015, da sind die russischen Truppen schon auf der Krim gewesen, sind sie schon im Donbass gewesen. Minsker Vertrag unterschrieben, zwei Tage später in der NZZ, die russischen Truppen haben die ukrainische Stadt so wie was angegriffen. Das sind Verträge, die man mit Herrn Putin macht. Und man muss noch dazu sagen, die Minsker Verträge, die ja eigentlich hätten einen Waffenstillstand sollen bringen in dem ersten Ukraine-Krieg, oder? Wir sind ja jetzt im zweiten, im grösseren. Die Minsker Verträge hat nicht der Putin unterschrieben. Er hat immer gesagt, ja, das ist ein internes Problem von den Ukrainer, die sind unzufrieden, das sind die Separatisten, die wollen zu Russland, wir haben mit dem gar nichts zu tun, oder? Er hat gelogen von Anfang an mit den grünen Männchen auf der Krim 2014, wo natürlich russische Soldaten gewesen sind, natürlich sind russische Panzer im Donbass gewesen, natürlich sind es russische Soldaten gewesen, wo das malaysische Verkehrsflugzeug 2014 im Sommer abgeschossen haben, aus Versehen. Ein versehentlichen Abschuss gesehen, gibt es Gerichtsurteile, gibt es Beweis, das ist gar keine Frage. Die Russen sind zu dieser Zeit bereits in der Ukraine gesehen, haben einen Vertrag unterschrieben, ich glaube, es war der russische Botschafter, der das unterschrieben hat, also irgendein nicht hochrangiger Beamter, und zwei Tage später brechen die Russen den Vertrag. Und wir sind hier in der Schweiz in einer guten Position, um das ein bisschen zu beobachten. Oder wir haben ja Leute gehabt bei der OSZE, wo der Waffenstillstand überwacht haben. Die Berichte von der OSZE-Mission, die sind online. Die kann jeder nachlesen, in x Sprachen. Und dort steht immer und immer wieder, dass Separatisten und die russischen Truppen den Waffenstillstand gebrochen haben.
Der Putin hat dort offenbar gelogen und er hat auch noch etwa 2 Tage vor dem Einmarsch in der Ukraine gesagt, der Russland wird die Ukraine nicht angreifen. Und jetzt sieht man auch, mit welcher Brutalität dass der Krieg geführt wird, also Foltergefängnis, das Massaker von Butscha zum Beispiel. Ist es richtig, dass man ihn verteidigt?
Es geht überhaupt nicht darum, dass man in so einem Krieg als Schweizer irgendjemand verteidigt oder in dem Sinne irgendjemand anklagt. Dort fängt ja eigentlich schon die verfehlte Diskussion aus meiner Sicht an. Tatsache ist die, dass aus meiner Sicht das ein Krieg ist, wie viele Kriege sind. Und jeder Krieg ist extrem brutal. Und jeder Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und jeder Krieg hat seine Vorgeschichte. Und nach meiner Wahrnehmung ist das nicht ganz so einfach und so schwarz-weiß einzuordnen, wie das jetzt Kurt Pelda gesagt hat. Vor allem auch dann, wenn ich mich mit beiden Seiten unterhalte. Wir haben das schon früher, vor x Jahren, haben wir das angeschaut. Und da liegen jetzt einfach wirklich diametral sich widersprechende Aussagen vor. Und das geht bis heute. Ich meine, in Russland wird dir jeder bekräftigen, werdet ihr sagen, die Vorwürfe von Massaker, die Vorwürfe von Angriff, dass wir Zivilisten noch, ich habe mit Leuten geredet, die jetzt aus dem Umfeld von der Armee, die sagen, sie haben den strengsten Befehl, Zivilisten nicht anzugreifen, aber die Ukrainer würden zum Beispiel nördlich von Kharkiv ausnahmslos zivile Ziele angreifen und die Bevölkerung aufzustacheln gegen den Herrn Putin. Ich warne einfach davor, in so einem Krieg sich auf eine Art und Weise Partei zu ergreifen, wie ich das einfach sehe bei sehr vielen Medien. Und als Schweizer sowieso nicht. Und als Publizist, glaube ich, ist es wichtigste, unterschiedliche Sichtweisen abzubilden. Ich stelle einfach fest, ich bin nicht dabei gewesen, ich habe das nicht gesehen, du hast es auch nicht gesehen, was in Butscha passiert ist oder was in anderen Kriegsregionen passiert ist. Ich bringe Ihnen ein Beispiel.
Also du stellst es in Frage, dass das passiert
ist? Ja, ich stelle alles in Frage. In einem Krieg darfst du nichts glauben. Ich bin in Kiew gewesen und habe mit Leuten geredet und habe gefragt, ja, wie seht ihr das? Gibt es noch Luftalarm da in Kiew? Und dann haben sie mich gesagt, ja klar, selbstverständlich, es gibt Luftalarm. Ja, gerade gestern um 4 Uhr hat es einen gegeben. Dann habe ich gesagt, ja gut, was machen ihr denn? Was passiert denn in dieser Stadt? Dann haben sie gesagt, ja, da passiert überhaupt nichts. Dann habe ich gesagt, ja, was meinen die, passiert überhaupt nichts? Der Verkehr läuft weiter, die Leute spazieren weiter. Dann habe ich gesagt, ja wieso? Haben sie keine Angst, geht niemand im Bunker? Nein, sicher nicht. Sie sagen, warum nicht? Ja, weil wir wissen, dass die Russen gar nicht zivile Ziele angreifen. Die haben eine andere Strategie in diesem Krieg. Jetzt kannst du sagen, der hat einem angelogen, der hat etwas Falsches erzählt. Ich würde einfach davor warnen, eine Seite da nur zu nehmen. Die Ukrainer betreiben Propaganda, die Russen betreiben Propaganda und die Schweizer sollten sich da nicht auf eine Seite schlagen. Und was die Entwicklung... Ich habe mit Leuten aus dem Donbass geredet. Und die sagen mir einfach, ja, was eigentlich mit dem Westen los ist. Wir sagen ja völlig unglaubwürdig. Sie haben genau das Gleiche gemacht wie der Kosovo. Sie haben einfach nicht wollen dabei sein bei dem Staatsstreich, der von der westlichen Seite damals auf dem Maidanplatz 2014 mit inszeniert worden ist. Das hat separatistische Bewegungen gegeben. Das stimmt. Die Russen haben dort sicher reingefunkt. Aber zu dem Zeitpunkt ist der Westen massiv präsent gewesen in der Ukraine. Selbstverständlich. Und das ist ja kein Geheimnis gewesen. Da sind ja westliche Politiker sind dort aufmarschiert. Die Amerikaner haben sich dort sehr stark in das ganze Zeug hineingedrängt. Der Putin warnt vor dem seit Jahren. Das ist eine typische geopolitische Konfrontation mit dem Opfer von der Ukraine. Und wir können jetzt den ganzen Abend darüber reden, welches die Bösen sind, welches die Schuldigen sind. Ich glaube, mit dieser Diskussion tut man in den Medien der Sache eigentlich keinen Gefallen, weil du musst eigentlich die Emotionen zurücknehmen und musst schauen, dass man möglichst schnell zu einer Verhandlung kommt. Und je mehr man eben Putin verteufelt und sagt, ja, das ist ja sowieso der sich an gar keinen Vertrag hält. Ich weiss nicht, ob sich die EU an alle Verträge hält. Also als Schweizer habe ich das Gefühl, wir sind uns manchmal die Einzigen, die in der EU sich an einen Vertrag halten. Die Amerikaner, Ich meine, die Amerikaner haben tonnenweise Napalm abgerührt über Vietnam. Da hat es auch keinen Weltboykott gegeben. Das finde ich auch schlimm. Ich finde das auch schlimm. Aber wir müssen doch aufpassen, dass wir uns da nicht reinsteigern lassen. Darf vor allem in der Schweiz.
Darf ich schnell einhaken, Roger? Weil etwas ist mir aufgefallen bei deiner Berichterstattung. Und zwar hast du zum Beispiel geschrieben, eben Moskau sei so schön, die Innenstadt, Strassen und so, alles so wunderschön, schöner als europäische Städte. Und zum Beispiel, dass der freche Journalist, der sich an Putin da in den Weg gestellt hat, ja, der ist ja nicht einmal verhaftet worden, den haben sie Ruhe gelassen. Und dort habe ich mich auch gefragt, apropos so Propaganda-Glauben, ob du nicht ein bisschen auf das rausgepützelte, schöne Moskau ein bisschen reingehypt bist. Und selbstverständlich würde es nicht ein frecher Journalist vor den Augen von ausländischen Anwesenden noch verhaften.
Ja, ich sage, als Journalist weiss ich, dass du von allem getäuscht werden kannst. Selbstverständlich. Du kannst eine Realität wahrnehmen, wenn ich zum Teil Zeitungen lese, über den institutionellen Rahmenvertrag von der Schweiz mit der Europäischen Union frage ich mich manchmal auch, in was für eine Parallelwirklichkeit die Journalisten wohnen. Und selbstverständlich kann man, wenn man auf seine persönlichen, subjektiven Eindrücke abstellt, ist das immer nur ein Teilausschnitt von der Wirklichkeit. Aber es ist eben einer, genauso wie es einer ist, wenn ein Kurt Pelda auf der Seite von der ukrainischen Streitkräfte genau dort die Front beurteilt, dann bist du ein embedded Journalist, genauso wie ich eingebettet bin in Herrn Orban. Ich sehe, was ich in Moskau mit meinen Augen sehe. Ich sehe, was ich mit meinen Augen und mit meinen Ohren aufschnappe. Ich lese seit etwa 20 Jahren, lese ich relativ viel über das. Versuche mich auch mit der Geschichte auseinanderzusetzen und staune manchmal, wie viele Journalisten plötzlich in der Schweiz da die absoluten Sachverständigen in dem ganzen Konfliktfeld sind. Ich weiss ja nicht, wie lange sich der Kurt Pelda schon mit dem Ukraine-Krieg auseinandersetzt und von wie vielen Seiten er das macht. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen. Wir sind doch im Westen aufgewachsen, also ich bin so aufgewachsen, mit totaler antirussischer, antisowjetischer Propaganda. Also, mein Vater hätte mir jetzt nicht müssen kommen mit einer Moskau-Reise. Ich weiss nicht, was der heute würde sagen, noch wenn er würde leben, wenn ich mich würde sehen. Der hat mich sozusagen im Geist von dem erzogen. Aber ich muss sagen, mich hat eben die Einseitigkeit nie überzeugt. Und ich traue schon noch dem, was man selber erlebt, was man sieht, wenn man mit den Leuten redet, dass man ihnen mal zulässt. Ob das die absolute Wahrheit ist, würde ich nie behaupten. Aber wenn die meisten Zeitungen oder fast alle nur noch eine Seite bringen, dann kann es ja wohl nicht zu viel verlangt sein, wenn wenigstens die Weltwoche noch die andere Seite ab und zu bringt, ohne aber die ukrainische auszublenden.
Ja, sag mal, du sitzt jetzt mit uns auf der Bühne. Vor ein paar Tagen bist du mit dem Putin am Tisch gesessen.
Oder ja, also am Tisch bin ich nicht gesessen. Also ich bin etwa so, wie sie da ich bin jetzt, ich mich nicht ganz, oder in der ersten Reihe sind eigentlich nur die Minister gewesen. Wir sind in der zweiten Reihe gewesen. Also so etwa, du bist etwa dort, wo der Putin gestanden
ist. Und wie ist das? Also hast du nicht Herzklopfen gehabt oder so, oder?
Also mir hat einer erzählt aus dem Gefolge vom Orban, im Kreml sehe ich so eine Atmosphäre der Furcht, da sehe ich so eine Wolke der Angst, umgebe ich da die Mächtigen. Und ich bin dann dort reingekommen und ich habe das jetzt so nicht erlebt, aber ich meine, ich würde jetzt nie ein abschliessendes Urteil über die labyrinthischen Geflechte des Kremls abgeben, wo ja in dem Sinn sozusagen nur schon ein Sinnbild ist von der russischen Macht. Ich meine, das ist eine riesen Festung, Militärstützpunkt, Regierungssitz und sakrale, eine Art Vatikan von der orthodoxen Kirche in einem. Und meine Wahrnehmung war eigentlich, dass das sehr professionell läuft. Ich habe gefunden, die Journalisten sind noch interessant, also die sind sehr offen gewesen. Ich konnte problemlos mit einem Minister Lavrov reden, mit dem Dmitri Peskov, seinem höchsten Presseoffizier. Putin ist eher unnahbar, der ist über andere Dinge hineingekommen. Ich habe das gefunden, das war wie eine Pressekonferenz eigentlich vom Bundesrat. Also äußerlich hat sich das nicht unterschieden. Ausser in dem Moment, wo der Putin, ich habe das auch geschrieben, hat der Putin angefangen zu reden, oder? Hat er dann erzählt, was sie da abgemacht haben, was sie besprochen haben. Dann fängt er an zu reden mit seiner absolut leistigen Stimme. Das ist auch die Inszenierung der Macht. Du redest so leistig in einem riesen Saal, dass die Leute gar nicht hören. Und plötzlich scheppert eine Frauenstimme von aussen rein. Der ist ja gerade zusammengezuckt. Und dann war das die Übersetzerin, vom Orban und gesagt, hey, hallo, können Sie bitte mal aufhören? Ich sollte das Ganze übersetzen. Und können Sie bitte ein bisschen lauter reden? Das hat mir dann einen übersetzt nebendran. Was er dann, also der Autokrat und angebliche Diktator, dann sofort gemacht hat. Also es hat dann so eine gewisse skurrile, absurde Note gehabt. Aber nochmal, das ist einfach ein reiner, subjektiver Eindruck. Jeder, der da rein sitzt, hat vielleicht ein bisschen einen anderen gehabt. Mir ist jetzt das aufgefallen.
Komm, wir gehen doch noch mal schnell zurück, wir haben es vorher schon angetönt, zu 2014, wo Russland einmarschiert ist auf der Krim, die er besetzt hat. Und damals, also ab dann, hat wirklich der Konflikt im Osten von der Ukraine sehr stark geschwellt, immer auch mit Todesopfern. Kurt, du hast vorher gesagt, man kann das in den OSZE-Berichten nachlesen, dass eigentlich, ein bisschen platt gesagt, Russland ist schuld gewesen. Russland hat das vor allem immer am Laufen gehalten, hat auch die Welt an der Nase herumgeführt, womöglich, oder der Putin. Kannst du das nochmal erläutern? Und vor allem, warum ist denn die Besetzung von der Ukraine nicht gleich geahndet worden eigentlich vom Westen, wie jetzt der Einmarsch in der Ukraine? Das hätte dort fast nicht interessiert.
Also ich komme auf das 2014 gerade zu reden, ja. Aber ich muss schon noch ein paar Sachen entgegnen. Roger, du redest ja da eigentlich vom Fog of War, vom Nebel vom Krieg. Oder der legt sich über alles drüber und wir Journalisten, wir sehen dort nicht rein. Wir wissen nicht, was die Wahrheit ist. Die Hannah Arendt hat mal gesagt, ein Volk, das die Wahrheit nicht von der Lüge kann unterscheiden kann, das weiss nicht, was richtig und was falsch ist. Und genau so kommst du mir vor. Es ist unsere Pflicht als Journalisten, in den Fog, in den Nebel reinzugehen und zu grübeln. Wer hat was gesagt? Wer hat was gemacht? Wie ist das Massaker in Butscha? Wie ist das passiert? Welche Beweise gibt es? Was spricht für die eine, was spricht für die andere Seite? Ein paar Tage nach eurer komische Friedensmission in Kiew hat der Putin Kiew bombardieren lassen, so wie er das schon lange nicht gemacht hat. Ich glaube, der grösste Angriff seit im Februar 2022 war. Und dabei ist eine Waffenfabrik getroffen worden. Es gibt durchaus militärische Ziele, die die Russen angreifen. Das habe ich selber auch schon erlebt. Und es gibt aber auch zivile Ziele, die von den Russen angegriffen werden. Zum Beispiel das Kinderspital von Kiew. Es gibt natürlich Leute, die sagen, nein, das sind gar nicht Russen gewesen. Aber genau, das ist deine Pflicht als Journalist. Jetzt geh doch mal an und schau das Bildmaterial an. Schau die Zeugenaussagen an. Ich will ein anderes Beispiel nehmen.
Aber sag schnell, also hast du das angeschaut im Kinderspital und sind es die Russen gewesen oder nicht?
Es ist eindeutig ein russischer Marschflugkörper gewesen. Ich habe schon so viele Einschläge gesehen von solchen Dingen. Ich habe sie schon umeinander fliegen gesehen. Ich bin in 24 Kriegsgebieten, ich kann Waffen voneinander unterscheiden. Die meisten Journalisten, die über den Zwischenfall, über den Angriff schreiben, können nicht einmal eine Rakete von einem Marschflugkörper unterscheiden. Das ist ein riesen Unterschied. Ein Marschflugkörper ist eine Art Flugzeug mit einer Düse. Die Düse, der Motor, der funktioniert bis vor dem Einschlag. Den hört man. Man hört ihn in diesen Videos ganz genau. Das ist bei einer Rakete nicht der Fall. Raketen ist der Motor, irgendwann ist fertig und dann fliegt die mit dem Schwung mit irgendwie 4.000-5.000 Kilometer pro Stunde. Das kann man nicht mit einem Video von einer Handykamera aufnehmen. Da sieht man höchstens irgendeinen Streifen.
Und Marschflugkörper haben nur die Russen?
Nein, das haben sie nicht. Aber der Marschflugkörper haben nur die Russen, den haben sie auch nicht ins Ausland verkauft. Der ist eindeutig erkennbar. Und eben ein Marschflugkörper fliegt etwa mit 700-800 Kilometer pro Stunde. Also so wie ein Zivilflugzeug, wenn man es hier irgendwie mit Kondensstreifen am Himmel sieht. Und natürlich kann man das mit einer Handykamera, die 30 Bilder pro Sekunde macht, aufnehmen. Und dann kann man das vergleichen mit den Flugabwehrraketen von den Ukrainern. Das ist also die russische Theorie. Ja, das sind Flugabwehrraketen gesehen von den Ukrainern. Fehlgeleitet, abgekehrt und die haben das Kinderspital zerstört. Und man kann die Bilder vergleichen. Man weiss ja, welche Flugabwehrraketen die Ukraine haben. Ich kann Ihnen ein Beispiel erzählen aus der Stadt, wo ich wohne, in der Ukraine. Das ist ganz nah bei der Front. Dort ist genau das passiert. Der Zelensky hat ein Video veröffentlicht und hat gesagt, Russen haben den Markt von Konstantinovka angegriffen. Es sind, glaube ich, irgendwie 16, 17 Tote gewesen. Man sieht die Raketen auf diesem Video. Man sieht den Einschlag. Und das ist tatsächlich eine ukrainische Flugabwehrrakete gewesen. Das gibt's. Auch die Ukrainer machen Propaganda. Aber wenn man die Bilder von Kiew anschaut, ist es eindeutig, es gibt keine Zweifel. Der einzige Zweifel, den es hier noch gibt, ist, haben sie es absichtlich gemacht? Haben sie die falschen Koordinaten gehabt, so wie die Amerikaner damals in Serbien die chinesische Botschaft irrtümlich bombardiert haben? Die russischen Waffen sind notorisch unpräzise. Es kann auch an dem gelegen haben. Oder es kann einfach ein Terrorangriff gewesen sein, um die Zivilbevölkerung einzuschüchtern und dazu zu bringen, irgendeinem Frieden zuzustimmen. Ein Beispiel noch, das eindeutig ist, von dem redet niemand. Das ist die grosse Kathedrale von Odessa. Ich bin sehr häufig in Odessa, ich mag die Stadt. Wunderbare Stadt. Wunderbare alte Kathedrale. Der Stalin hat in den 30er Jahren die Verklärungskathedrale in Odessa in die Luft sprengen lassen. Und was macht der Putin im Juli 2023? Eine Rakete geht voll oben ins Dach rein. Und zum Glück ist das eine massive Kathedrale. Aber die Schäden sieht man noch heute. Und zum Glück ist es, glaube ich, am Oben passiert. Es sind keine Leute drin gewesen. Es ist sonst nicht viel passiert. Aber die Verklärungskathedrale ist kaputt. Warum macht einer so etwas, wenn er nicht... Also es gibt eigentlich nur eine Erklärung. Terror. Das ist ja kein Zufall. Stalin macht die Kathedrale kaputt, der Putin macht sie kaputt. Und ich sehe das, wenn ich an der Front bin, in diesen Städten, in diesen kleinen Städten, die Donbass-Städte, 50'000 Einwohner, ich sehe, woher Raketen kommen. Man hört ja Granaten kommen. Ich kann das genau sagen. Alle Leute, Kinder, können sagen, oh, das sind jetzt die Ukrainer gewesen, das sind die Russen gewesen. Und Gleitbomben, die die Russen jetzt seit etwa 8 Monaten auf die Städte abwerfen, das sind Riesenteile, die sieht man von bloßem Auge. Man sieht auch die Flugzeuge, die werfen das hinter der Front ab, 11'000 Meter Höhe, Kondensstreifen, die sind im russischen Gebiet drin, werfen die ab, heutzutage bis zu 3'000 Kilo. Das ist wirklich eine Steigerung von der russischen Waffentechnik, wo einfach die ukrainische Stadt kaputt macht. Und die sind extrem unpräzise, da kann man nicht militärisch, zivil auseinanderhalten. Also das ist einmal... Das sind einmal die Fakten von jemandem, der das Land bereist hat, wie niemand sonst in der Schweiz in dieser Zeit.
Du hast gesagt, aber dass...
Schnell zu zwei, aber dürfen wir vielleicht schnell zu dem, das wäre noch interessant, weil würde ich gerne vielleicht noch etwas dazu sagen. Mir läuft es natürlich immer ein bisschen kalter Rücken runter, wenn ein Journalist auf einer Bühne steht und sagt, an dem und dem kann es überhaupt keinen Zweifel geben. Das widerspricht fundamental meinem journalistischen Credo. Die Aufgabe des Journalisten besteht darin, alles zu bezweifeln. Und weißt du, Kurt, ich würde nicht bestreiten, dass du in sehr vielen Kriegsgebieten dabei bist. Aber manchmal kann man vielleicht auch ein bisschen zu nahe dabei sein und dann fehlt der Abstand und dann fehlt vielleicht auch ein bisschen die Übersicht. Ich meine, wir haben über das diskutiert am Anfang von dem Krieg. In einem von deinen ersten Artikeln hast du damals geschrieben, und du bist dir von Anfang an schon todsicher gewesen, wie das läuft. Du kannst dich an das Telefon erinnern, wir haben darüber geredet, du hast geschrieben gehabt, in der ersten Woche, wo das losgegangen ist, die Russen werden mit Sicherheit militärisch überhaupt keine Chance haben in dieser Ukraine, mit dieser Schrottarmee, mit diesen uralten Waffen. Und ich habe dir gesagt, wenn du dich noch erinnern kannst, ich habe kein Komma geändert an deinem Text. Ich habe gesagt, das ist der Kurt, der soll das schreiben mit seiner Autorität. Aber ich habe gesagt, passet einfach auf. Ich meine, die Russen sind immer unterschätzt worden. Man hat immer gesagt, das ist ein Schrotthaufen von einer Armee. Das hat übrigens die deutsche Wehrmacht noch bis ins Sommer 1942 geglaubt. Sie könnten da den morschen Riesenkoloss da überrennen.
Darf ich ganz schnell einhaken? Er hat ja recht gehabt bis jetzt, oder? Weil Russland, man hat ja erwartet, dass Russland eigentlich in einer Woche...
Ja, aber jetzt, Entschuldigung, jetzt, ich meine, ja, wenn du natürlich mit der ukrainischen Seite ausschließlich redest, wenn du mit den Streitkräften der Ukraine unterwegs bist, was erzählen die dann? Die erzählen dir natürlich, dass ihre Seite den Krieg gewinnen wird und dass sie selbstverständlich den Krieg gewinnen werden und dass die Russen unfähig sind. Das würde mir auch erzählen, weil das ist ja Grundlage das dafür, dass die Armee ihre Versorgung, ihre Gelder und so weiter überkommt. Also, dass die Russen, wie du das damals geschrieben hast, militärisch schon geschlagen sind, das stimmt einfach nicht. Es gibt ganz andere Beurteilungen. Jetzt du massest dir an zu sagen, ich weiss, wie es läuft. Ich werde einfach ein bisschen vorsichtiger. Und wo ich auch zusammenzucke, das ist auch so eine Art, eine ganz beliebte Figur, die jetzt kommt. Das ist Man fängt da über den Stalin reden, wo sozusagen in der allgemeinen, im allgemeinen Bewusstsein natürlich so etwas wie der schlimmste Diktator ist, wo wir uns neben dem Hitler vorstellen können. Und dann etwa 2 Nanosekunden später sind wir beim Putin. Und da muss ich auch sagen, als Historiker, das ist für mich einfach Entschuldigung. Das ist einfach Hafenkäse, so etwas zu erzählen. Wenn man nicht mehr unterscheiden kann zwischen einem Wladimir Putin und einem Stalin, wenn man anfängt, aufgrund von irgendwelchen angeblichen oder tatsächlichen gleichrangigen Handlungen, die auf die gleiche Stufe zu stellen, dann muss ich einfach sagen, dann fehlt da für mich die journalistische Distanz und es fehlt übrigens auch das historische Bewusstsein. Meine Wahrnehmung ist, aber vielleicht liege ich falsch, darum habe ich ja deine Artikel alle gebracht, aber eben nicht nur deine, sondern ich habe noch andere gebracht, weil ich glaube, die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo zwischen dem Kurt Pelda und anderen, die es ein bisschen anders sehen. Aber du kannst jetzt nicht da stehen und sagen, du wüsstest ganz genau, wie es läuft. Wenn es so wäre, dann müssten die Russen längst geschlagen sein. Und ich habe das erlebt in Situationen, ich bin im Herbst 2022 bin ich in Berlin gsi, da sind amerikanische Generäle, sind die gsi, haben gesagt, im Februar 2023 sei die russische Front zusammengefallen im Norden. Und noch ein letzter Punkt, das ist auch wichtig. Du hast vorher gesagt, es sei völlig klar, die Gräueltaten und wer da schuld ist und dass das eine Art Terrorkrieg gegen die Zivilbevölkerung ist. Das sind ungefähr deine Worte gsi. Ich bin nicht dabei gsi, ich habe das nicht gesehen von selber. Aber ich bin mit Leuten geredet, wo in dieser Front dabei gewesen sind. Ich habe angerufen, Peter Maurer, das ist der Präsident vom IKRK gewesen, der selber in Mariupol damals gestanden ist. Und der hat mir im Interview, on the record, Sie können es nachlesen, hat mir gesagt, er glaube nicht, wenn er die Zeitung lese, der Krieg, der da beschrieben wird in der NZZ und in anderen Zeitungen in der Schweiz, habe nichts mit dem Krieg zu tun, den sie erleben mit dem IKRK an der Front in der Ukraine. Das Merkmal von dem Krieg sei, entgegen von allen Darstellungen in den Medien, dass sowohl die russische wie auch die ukrainische Seite alles dran setzen, Zivilbevölkerung zu verschonen. Es gäbe Kriegsverbrechen, aber nicht nur für die Russen. Es gäbe auch ukrainische Stellungen in Zivilgebieten und so weiter. Ich habe mit dem eine Pressemitteilung gemacht. Wir haben das gross rausgehängt. Meine Damen und Herren, keine einzige Schweizer Zeitung und auch der Kurt Pelda haben das zitiert, obwohl das nicht der Roger Köppel gesagt hat oder sonst jemand, sondern der Peter Maurer vom IKRK. Und wenn man das nicht mehr zitiert, was ein Schweizer IKRK-Präsident sagt, dann merke ich, dass im Journalismus etwas nicht mehr stimmt.
Ich möchte jetzt einmal festhalten, Redezeit Roger Köppel, 2/3, Kurt Pelda, 1/3. Ja?
Also, look, Kurt.
Es ist so. Der Artikel, wo der Roger zitiert, hat den Titel gehabt, ich glaube, die Ukraine wird gewinnen. Ich habe nie in keinem Artikel jemals, weder bei der Weltwoche noch nachher geschrieben, Russland hat den Krieg verloren. Ich bin nicht der Professor Kneipp von der ETH, der solche Sachen prognostiziert. Ich bin sehr vorsichtig mit Prognosen. Aber ich weiss, was ich weiss, ich habe sehr viel Erfahrung im Krieg. Und natürlich kann man in der Sache vom Kinderspital in Kiew anderer Meinung sein. Bitte, dann bist du gefragt, deine Fakten auf den Tisch zu legen und zu sagen, es ist aber so oder so gewesen, oder es ist so oder so gewesen, und ich habe Unrecht. Das ist eine Diskussion. Aber einfach zu sagen, niemand weiss es. Auch der Kurt Pelda natürlich nicht. Aber ich, Roger Köppel, ich weiss natürlich. Es ist nie so,
wie ich es die Medien dass ich sagen. Das weiss. Du behauptest, dass ich das
jetzt muss er, Redezeit bitte ein bisschen aufholen.
Ich bin ganz einverstanden mit dem, was der Peter Maurer gesagt hat vom IKK. Ich erlebe den Krieg in der Ukraine ganz anders, wie er bei uns in den Medien dargestellt wird. Ganz klar. Auch die Ukraine hat Kriegsverbrechen gemacht. Aber der Vergleich, ich meine, das ist 20 zu 80. Wo ist die ukrainische Luftwaffe? Welche russische Stadt hat die ukrainische Luftwaffe bombardiert? Also, Es ist so ein Missverhältnis von der Grausamkeit. Schauen Sie sich nur mal die Bilder an von den ukrainischen Kriegsgefangenen, die zurückkommen aus der Gefangenschaft. Ist übrigens IKK, ist ein grosser Verdienst, dass die Verhandlungen, es gibt ja Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine, häufig über die Türkei, manchmal über das IKK, für die Gefangenen austauschen. Schauen Sie sich die Bilder an, wie die aussehen. Die sehen aus wie jüdische KZ-Häftlinge im 45. Und dann schauen Sie, es ist ja immer ein Austausch. Also russische Soldaten aus ukrainischen Kriegsgefangenen kommen über so einen grünen Korridor, werden übergebracht über die Front. Schauen Sie sich die russischen Soldaten an. Die werden besucht vom IKK in den Gefängnissen, wo sie festgehalten werden. Die haben anständige Uniformen und sie werden halbwegs menschlich behandelt. Es hat auch Zwischenfälle gegeben, es sind auch Leute umgebracht worden, schlecht behandelt worden. Die Ukrainer sind keine Korknaben. Aber es ist nun mal so, dass Russland das IKK nicht in seine Lager lässt, dort, wo sie die Gefangenen foltern. Und die werden gefoltert. Jetzt noch ein paar Sachen, die einfach nicht stimmen, die du erzählst, Roger. Ich bin nicht embedded in der Ukraine. Das stimmt einfach nicht. Ich bin auf diesen 16, 17 Reisen zweimal.
Wissen die Leute, was embedded heisst?
Also einfach, wenn man eingeliefert in die Armee quasi, oder ich gehe mit der Armee mit. Also so wie damals im Irakkrieg mit den Amerikanern. Da hat man müssen unterschreiben, was man alles darf, was man nicht darf. Das ist in Israel zum Beispiel auch so. Das ist ganz strikt, was man da unterschreibt. Ich habe doch nie irgendetwas unterschrieben in der Ukraine. Ich fahre mit meinem Übersetzer kreuz und quer durchs Land. Ich werde kontrolliert an den Checkpoints, meine Akkreditierung, mein Pass. That's it. Und dann mache ich, was ich will. Niemand macht mehr Vorschriften. Es gibt Checkpoints, die lassen mich dann nicht die letzten Kilometer zur Front, weil sie sagen, sei es gefährlich. Ich brauche ein Passwort. Dann muss ich mir halt irgendeinen Soldat, irgendeinen Kollegen, ich habe viele Kollegen dort, muss ich mir besorgen, der das Passwort kennt. Dann kann ich mit dem dort anfahren. Oder mittlerweile im Donbass kenne ich mir so gut aus, dass ich auch den Schleichweg kenne, da kann ich um die Checkpoints herumfahren. Also ich gehe mir das absolut allein anschauen. Meine letzte Reise, Chassiv, ja, das ist so ziemlich die grösste Stadt, grösste Schlacht, die im Moment stattfindet. Da bin ich einfach die letzten Kilometer, um irgendwelche Probleme auszuweichen, zu Fuß angegangen. Und die Soldaten dort sind total, die haben das gar nicht verstanden, da kommt ein Westler, zu Fuß. Was macht er da? Kein Panzer, keine Störsender auf dem Dach, nichts. So arbeite ich in der Ukraine. Und dadurch sehe ich Sachen, wo auch ein Peter Maurer nicht sieht. Aber ich glaube, eigentlich haben wir ja mal noch von den Anfängen von diesem Krieg reden wollen, oder?
Ja,
von dem sogenannten Staatsstreich.
Ja. Also, mich hat es einfach noch Wunder genommen, bei den Ereignissen 2014, wer trägt dort die Verantwortung? Aber ich weiss nicht, vielleicht würde das auch ein bisschen zu weit gehen, um das jetzt zu erörtern. Will, du möchtest ja über die Neutralität reden.
Nein, ich finde, das ist an sich sehr wichtig, dass man sich ein bisschen in die Wurzeln vertieft, weil aus der Art, wie man das beurteilt, ziehst du natürlich Schlussfolgerungen. Aber ich bin jetzt einfach mal ruhig. Der Kurt Belda soll jetzt hier die Schachuhr auf seiner Seite laufen.
2014 hat die Ukraine eine gewählte, Moskau-freundliche Regierung gehabt. Der Präsident hat Janukowitsch geheissen. Er war wahrscheinlich etwa der korrupteste Politiker, den die Ukraine jemals hatte. Also, die Korruption ist ja sprichwörtlich in der Ukraine. Der Janukowitsch, im Gegensatz zum Zelensky, hat nördlich von Kiew, es ist schade, dass sie das nicht besuchen sind, hat er seine Residenz gehabt. Die kann man heute noch besuchen, ist ein Museum. 137 Hektar.
Es ist heute im Privatbesitz übrigens von einem sehr reichen Ukrainer.
Man kann dort rein.
Nein, ich habe mich schon informiert, wo ich mich die Residenz anschauen. Und dann hat man gesagt, man könne sie nicht mehr anschauen. Sie sind kein Museum mehr, sie sind eine Privatresidenz.
Das spielt doch keine Rolle.
Ja,
137 Hektar. Eigener Yachthafen, ein eigener Zoo, Jagdgebiet. 137 Hektar. Nördlich von Kiew, am Stausee von Kiew. Beste Wohnlage. Wie ist er zu dem gekommen? Aber das Wichtige ist, er war ja gewählt, war demokratisch. Er hat seine Regierung hat eigentlich versprochen, die Ukraine dem Volkswillen entsprechend der EU anzunähern. Da ist es nicht um die NATO gegangen. Es ist um ein Assoziierungsabkommen mit der EU gegangen. Das war 2013 gewesen. Und dann plötzlich hat der Janukowitsch auf Geheiß von Putin gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir tun das jetzt verschieben. Machen wir irgendwann einmal. Und dann hat es Protest gegeben. Du redest von Staatsstreich. Ein Staatsstreich ist ein Putsch, eine kleine Gruppe, meistens Militärs, wo die Gewalt, also meistens mit Gewalt, die Regierung stürzen und die Macht übernehmen. In der Ukraine haben über Monate Millionen demonstriert gegen die Regierung und sie haben für das Assoziierungsabkommen demonstriert. Nicht nur in Kiew, das sind die Bilder, die wir alle kennen von damals. In Kharkiv, in Dnipro, überall haben die Leute demonstriert, weil die Ukraine, und das muss man einfach ganz klar sagen, das ist der Ursprung von dem Konflikt, den wir heute haben. Die Ukrainer haben 70 Jahre lang Sowjetherrschaft, die faktisch eine russische Herrschaft war, erlebt. Und die wollen das nicht mehr. Es gibt vielleicht 5% oder 10%, ich treffe immer wieder so Leute, die sich das wünschen, Rückkehr heim ins Reich, in die russische Föderation, die gibt's. Mit denen kann man reden, die werden auch nicht unterdrückt. Aber das ist eine kleine Minderheit und die grosse Mehrheit vom Volk hat sich Europa annähern. Das war nicht die Rede von der NATO. Und die Demonstrationen sind immer grösser und immer grösser geworden. Und am 20. Februar 2014 haben Scharfschützen 100 Demonstranten in den Kopf und in den Hals geschossen. Ganz viele Halsverletzungen. Bis heute ist unklärt, wer die Scharfschützen gesehen sind, oder? Ist nicht klar. Ist nie bewiesen worden. Aber Demonstranten haben natürlich die Sicherheitskräfte von Janukowitsch beschuldigt. Und der Janukowitsch ist damals von innen aus auch unter Druck gekommen. Viele haben ihm die Gefolgschaft versagt. Und dann hat es am Tag nachher, am 21. Februar, ein Abkommen gegeben, wo das ganze Theater hat sollen beenden. Und damals ist der Westen, insbesondere die Polen, sind zur Opposition gegangen und haben gesagt, wir müssen jetzt unterschreiben und wir müssen das aufhören. Da war überhaupt kein westlicher Druck gewesen, den Janukowitsch aus dem Amt zu jagen. Die Opposition war nicht einverstanden gewesen. Und am Tag nachher, nach dem Abkommen, hat der Janukowitsch das Abkommen wie der Putin gebrochen. Und hat gesagt, nein, es kommt gar nicht in Frage. Das Abkommen hat unter anderem eine Übergangsregierung vorgesehen. Und am 22. Februar ist der Janukowitsch geflüchtet. Woraufhin ins Parlament in einer Abstimmung, und da muss man ja sagen, Janukowitsch und die Kommunisten haben damals die Mehrheit im Parlament gehabt. Das Parlament hat den Janukowitsch abgesetzt. Mhm. 22. Februar. Jetzt noch ganz kurz. Bis zum 3. März. Am 3. März hat der russische UNO-Botschafter im Sicherheitsrat in New York einen Brief von Janukowitsch gezeigt, wo der Janukowitsch Russland zur Intervention auffordert, zum Einmarsch in die Ukraine, um die Zustände zu beenden. Und am 8. März hat der Putin seine grünen Männchen auf die Krim geschickt. Und das ist der Grund, warum der Janukowitsch mittlerweile in Abwesenheit wegen Landesverrat, und das ist ein Wort, das du dir, Roger, gut merken solltest, wegen Landesverrat zu 13 Jahren Haft verurteilt wurde. Das ist die Geschichte von dieser Revolution und die Reaktion von Putin, Einmarsch in der Krim, Einmarsch im Donbass, und das ist mittlerweile die Leute, die Akteure, die das damals angeführt haben das jetzt während dem Krieg alle offen gesagt. Wir haben das gemacht. Wagner-Söldner sind beteiligt gewesen. Es sind russische Soldaten gewesen. Jetzt muss ich mal auch ein bisschen. Es ist schon damals eine Invasion gewesen. Ein Putin hat es nicht gepasst, dass die Ukraine Richtung Europa geht. Und das ist auch heute. Das Problem ist immer noch das gleiche.
Das ist so, oder, Roger?
Wie? Ich weiß immer noch über nachdenken, wieso ich mir muss so genau überlegen, das Wort Landesverräter. Ich weiss,
nein, ganz kurz, an Putin hat es nicht gepasst, dass die Ukraine Richtung Europa geht. Und darum ist das eskaliert seit 10 Jahren. Und soll man jetzt an Putin, nur weil ihm das nicht passt, einfach ein Stück Land von der Ukraine geben?
Punkt 1. Vorstellung, dass alles Böse und alles Übel von der Welt oder von einer ganz schwierigen politischen Situation sozusagen mit einer Person kann identifiziert werden. Und wenn man die mal aus der Gleichung rausnimmt, dann kommt es dann gut und alles wird sich wunderbar zum Besseren entwickeln. Die Auffassung
sagen habe ich wir nicht. An der russischen
die Auffassung, habe ich nicht. Und ich glaube auch, dass die einseitige Schuldzuweisung, die wir jetzt hier sehen, das ist natürlich jetzt eins zu eins die Sicht von dieser ukrainischen Regierung, vom Herrn Selenskyj, die jetzt auftritt, wo natürlich ihr falsches Verständnis aus ihrer Sicht will darstellen, der Welt, wir sind die Lieben und das sind die Bösen. Wir sind die Guten, wir kämpfen für die Freiheit. Das sind Kindlimörder, das sind Kinderfresser, das sind die schlimmsten russischen Barbaren. Und dann redet niemand darüber, Claudia, dann redet niemand darüber, dass der Herr Selenskyj, der Vorkämpfer von der westlichen Zivilisation in der Ukraine, alle Oppositionsparteien verboten hat, dass sie kritische Journalisten ins Gefängnis gesteckt haben und so weiter, dass sie schwarze Listen haben mit unerwünschten Personen, die nicht dürfen ins Land einreisen, weil sie kritische Sachen schreiben. Dann wird dann nicht erwähnt, dass der Herr Pelda ebenfalls, natürlich hat man Fragen beantworten. Wir haben über das geredet, dass er für die Weltwoche schreibt. Hat es geheissen in der Ukraine, ja, aber die Weltwoche bringt ja die russische Sicht. Das haben sie in Kiew nicht so gern gehabt. Das sind alles, du hast es richtig gesagt, das sind keine Chorknaben. Und ich warne von dieser einseitigen Hollywood, tun wir sie mal ein bisschen überspitzen, von so einer Art schwarz-weiss Folie, die da aufgezogen wird. Natürlich sind in der Geopolitik braucht es starke Nerven. Und alle lügen gelegentlich. Und die einen lügen vielleicht ein bisschen raffinierter und die anderen ein bisschen weniger. Der Krieg in der Ukraine, die ganze Dimension, hat ja viel früher schon angefangen. Das hat im Grunde schon angefangen bei dieser Rede von Putin 2001 im Deutschen Bundestag, wo er auf Hochdeutsch sich gewendet hat an den Bundestag. Und er hat gesagt, er freue sich, dass wir in den Westen reinkommen und so weiter, grossartig. Aber unser Problem ist der Vorstoss, das Vordringen von der NATO, von den amerikanischen Atomraketenbasen. Und zwar im Gebiet von den ehemaligen Warschauer Paktstaaten. Da ist nach Auffassung der Russen, sei der Gorbatschow beschissen worden. Wir haben ihm gesagt, wenn du jetzt die Russen abziehst, aus Berlin, Wiedervereinigung, gehen wir nicht über die Grenzen raus von der DDR mit der NATO. Das hat der Herr Gorbatschow, der kein Freund war von Putin, in seiner letzten, in seinen Büchern immer wieder beschrieben, dass er sich über den Tisch gezogen vorkam. Die nächste Etappe war 2006 gewesen, in Bukarest. Da hat es einen NATO-Gipfel gehabt. Da hat der George W. Bush, der ja ein Präsident war, mit einem Beraterstab von Neokonservativen, der einen Krieg schon angefangen hat mit dem Land, bevor sie das, den Namen von dem Land richtig können aussprechen konnten, die haben die Ukraine wollen in die NATO nehmen. Und das ist einfach nicht wahr, dass die Russen gesagt haben, sie haben etwas dagegen, wenn sich die Ukraine der EU öffnet. Die Ukraine war ein hochkorrupter Staat, eine Art Trümmerhaufen, der von Oligarchen regiert worden ist. Die haben den Russen, die immer geliefert haben, das Gas gestohlen und haben das quasi auf ihre Dinge ab. Die Russen haben dort zugeschaut. 2006 kommt es zu dem NATO-Gipfel. Der Herr Bush hat gesagt, die Ukraine und Georgien müssen in die NATO. Frau Merkel hat ihn können überzeugen, nehmen das in die Fussnoten ab. Aufgrund von dem Vertrag 2006 hat der Herr Putin eine Rede gehalten in München, wo er aufs Eindringlichste eine Brandrede gehalten hat und gesagt hat, das geht nicht. Ihr könnt doch nicht immer näher an unsere Grenzen kommen. Stellt euch mal vor, was los wäre, wenn die Russen und Chinesen mit Mexiko ein Atom- oder ein Nukleares- oder ein Militärbündnis würden schliessen. Jetzt können wir natürlich als Buchhalter Nützli in der Schweiz sagen, kein Land hat das Recht auf Einflusssphäre. Ja, die EU hat das Gefühl, sie können die Schweiz immer innen regieren. Das ist noch also, die Russen haben gewarnt vor dem. Und was ist dann im 2014 passiert? Es hat immer Wahlen gegeben in der Ukraine. Die Ukraine, das weisst du, Kurt, ist ein zutiefst zerrissenes Land. Im Osten der Ukraine haben sie immer blau gewählt, im Westen der Ukraine haben sie orange gewählt. Im Westen der Ukraine haben sie tendenziell nach Europa wählen. Der Osten, das sind die russischsprachigen Gebiete. Das ist Krim, wo übrigens einen Autonomiestatus in der Ukraine gehabt hat. Und was ist dann passiert? Ihr könnt euch erinnern, es hat die Orange Revolution gegeben. Da ist der Präsident Juschtschenko an die Macht gekommen. Der, der es nachher angeblich vergiftet hat, mit dem schlimmen, entstellten Gesicht, und der Frau Timoschenko, die sind an der Macht gewesen. Die Regierung war gewählt gewesen, nachdem er 3 Wahlgänge hat müssen durchführen lassen, weil der Janukowitsch dort dann vorher gar nicht so verloren hat. Aber nach dem 3. hat er verloren gehabt, haben sie die Regierung gehabt. Die Regierung ist 2010 bei den Präsidentenwahlen deutlich abgewählt worden. Also die ist bis der Präsident Juschtschenko ist runtergefallen auf etwa 5%. Timoschenko hat etwa 20% gehabt, der Janukowitsch hat 30% gehabt, ist Präsident geworden. 2012, bei den Bestätigungswahlen durchs Parlament, ist der Janukowitsch bestätigt worden. Der Russland, angeblich russlandfreundliche, hochkorrupte Präsident mit seinem Privatzoo. Völlig richtig, aber der Zoo ist heute wirklich wieder im Privatbesitz von einem hochkorrupten Oligarch. Und wo wir finanzieren vermutlich mit unseren Lieferungen. Und jetzt, was passiert? Der Herr Janukowitsch ist eben nicht einfach nur ein Putin-Hofschranze-Höfling gewesen, sondern der hat einen Slalomkurs fahren mit Russland und mit der Ukraine und mit Europa. Dann hat er einen Deal geschlossen mit der EU und hat gesagt, wir treten einer Freihandelszone bei, wir treten dem Binnenmarkt bei, wir wollen uns öffnen für den Agrarexport von Europa. Dann hat die EU verhandelt, der Herr Barroso, der Herr Chevènement und wie sie alle geheissen haben, der gesagt, super, wir haben den Deal. Dann ist der Herr Janukowitsch zum Herrn Putin gegangen und hat gesagt, schau mal, ich habe den super Vertrag, ist das ein Problem für euch? Und dann hat der Putin ihm gesagt, Herr Janukowitsch, die Ukraine ist Teil von der russisch-kasachischen, usbekischen Freihandelszone. Ich kann nicht Zollschranken einfach aufgeben gegenüber der EU. Dann haben wir das gleiche Problem, das hat es damals noch nicht gegeben, wie man es heute mit der EU nach dem Brexit in Nordirland. Dann hast du offene Grenzen. Und dann hat der Putin gesagt, wir würden gern mitverhandeln an dem EU-Vertrag. Das ist für die Russen nicht entscheidend gewesen. Für sie ist die NATO wichtig. Und dann hat der Janukowitsch gesagt, ich kann den Vertrag nicht gegen die Russen machen, weil wir noch Mitglied von dieser Freihandelszone sind. Das hat man bei uns gar nicht aufgeschrieben. Und dann ist es zu diesen Aufständen gekommen. Dann ist der John McCain auf den Maidan geliefert. Dann haben unsere Geheimdienste in Bern, ich hatte Informationen, sind GSG 9 Geheimdienstleute aus Deutschland. Was haben die zu suchen im Maidan in Kiew? Die haben doch dort überhaupt nichts verloren. Dann ist es losgegangen. Dann hat es einen Mais gegeben. Dann haben sie den Präsidenten absetzen wollen. Der Putin ist an den Olympischen Spielen in Sochi. Man hat ihm versprochen von Seite der EU, das kann man alles nachlesen, man hat gesagt, wir haben abgemacht mit der Opposition, mit dem Klitschko, mit all denen, es gibt reguläre Neuwahlen, weil eben jetzt verjagt es das Land. Wegen diesen Spannungen, wegen der EU. Und dann hat der Putin bei der Schlusszeremonie von Sochi, hat er sich in Sicherheit gewiegt. Und genau zu dem Moment haben die, und das ist nicht richtig, was du gesagt hast, Kurt, haben sich die Aufständischen über die Abmachung hinweggesetzt mit der EU. Und da ist ja das berühmte Telefon gekommen von der Frau Newland, die dann im Aussenministerium von Herrn Biden geschafft hat, die gesagt hat, fuck the EU. Das interessiert uns nicht, was sie sagen. Wir setzen den Halunk, den Janukowitsch sowieso ab. Und das haben sie gemacht. Und aufgrund von dem haben die Ostgebiete nach dem Staatsstreich gesagt, da machen wir nicht mit. Dann haben sie der Krim gesagt, da machen wir nicht mit. Und im Osten haben sie auch gesagt, wir machen nicht mit. Der Putin hat seine grünen Männchen reingeschickt. Das stimmt. Die Special Forces, nach dem ganzen Zeug, sind die dort rein. Und dann hat es einfach ein riesen Debakel gegeben. Und von 2014 bis 2022 sind etwa 15'000 mehrheitlich russischsprachige Zivilisten in diesen Ostgebieten gemäss UNO-Zahlen verschossen worden. Und da muss ich einfach sagen, als Schweizer braucht es dann schon relativ viel Selbstbewusstsein, wenn man da vom Schiff aus, und Kurt, du hast dich jetzt auch nicht dein Leben lang mit dem Krieg beschäftigt und der russischen Geschichte und der ukrainischen Geschichte, wenn man behauptet, ja, die Russen haben keine Ahnung, der Putin hält sich an keinen Vertrag und die anderen sind alles Engel. Nein, das ist nicht so. Es ist kompliziert und so wie du es darstellst, ist das Ausdruck, dass du deine Distanz zu der ukrainischen Seite verloren
hast. Also, Entschuldigung, ich weiss, Redezeit, aber wenn ich nur ganz kurz einhaken darf, also ich höre von anderen Leuten, die sehr gut Bescheid wissen in diesem Bereich, dass sich, also dass Quellen einfach nachträglich zeigen, dass draussen wirklich die Weltöffentlichkeit damals auch an der Nase herumgeführt haben. Und dass Sachen, die dort passiert sind, in dem Oststreifen, sind gemacht worden, um zu sagen, schaut mal, wie die Ukraine die russische Bevölkerung plagt. Und Nadis noch zeigen einfach Quellen, dass das also irgendwie Wagner-Söldner
sind. 2014, 2015, das wird von niemandem bestritten, hat die ukrainische Regierung entschieden, dass man Russisch als offizielle Sprache in der Ukraine nicht mehr zulässt. Jetzt stellt euch mal vor, was los wäre, wenn sich der Gliedstaat Texas in Amerika lossagen würde. Und dann würde man sagen, wir wollen unabhängig sein von dem Wolken Amerika. Du hast mexikanische Fragen.
Entschuldigung, schnell. Stimmt das, Kurt? Dass ja, das, ist Russisch dort verboten worden?
Nicht verboten. Als offizielle Amtssprache hat man genau. Russisch nicht mehr zugelassen.
Oh, eben, aber man hat dafür Russisch reden auf der Straße.
Ja, sagen mal den Genfer unten, ab sofort müsst ihr alle Straßen auf Schweizerdeutsch anschreiben. Meinst du, die hätten Freude?
Das stimmt so einfach nicht. Ich bin ja vor allem mit russischsprachigen Ukrainern unterwegs. Viel mehr wie mit ukrainischsprachigen. Und im Osten vom Land, wo es übrigens auch ukrainischsprachige Dörfer gibt, das stimmt hinten und vorne nicht, dass das Land einfach so zerteilt ist, blau und orange, das ist dummes Seich. Es gibt überall das beste Ukrainisch. Das beste Ukrainisch wird nicht im Westen, in Lemberg, in Lviv gesprochen. Das schönste Ukrainisch wird in Poltava im Osten, 100 Kilometer von Kharkiv gesprochen. Überall auf dem Land, die Landbevölkerung ist in der Regel ukrainischsprachig. Auch im Süden, auch im Osten. Und die Zugewanderten, die ethnischen Russen, das sind die Facharbeiter, die Ingenieure, die der Stalin in den 50er Jahren in Donbass geschickt hat, weil dort hat es Erz, dort hat es Eisen, hat es Kohle, die ganze Rüstungsindustrie ist dort aufgebaut worden und die ukrainischen Bäuerle haben das natürlich nicht können. Darum hat man die Russen dort angesiedelt, die haben ihre Sachen gemacht, riesige Kombinate und das ist mit ein Teil vom heutigen Problem, weil die ethnischen Russen, die nie Ukrainer gesehen sind, die nicht dort geboren sind, die sind natürlich auf der Seite von Putin. Das sind eben die 5 oder 10%. Die russischsprachigen Ukrainer, praktisch alle, die ich kenne, sind aber auf der ukrainischen Seite. Es ist kein zerrissenes Land. Es ist ein Land, das von einem viel grösseren Land zweimal brutal überfallen worden ist. Und mangelnde Distanz. Also, das kann man mir schon vorwerfen. Ich kenne die ganzen Leute von der Regierung nicht. Ich kritisiere den Zelensky in praktisch jedem von meinen Artikeln. Ich schreibe auch immer wieder über die Korruption in der Ukraine. Ich bin sicher nicht Zelensky nach. Aber wegen der Distanz bin ich doch lieber noch beim Opfer von einer brutalen Invasion, völkerrechtswidrig. Und was du da machst, ist ja eigentlich nur ein Argument, Suche und NATO und die haben alles Verrenkungen, um diesen Fakt zu verheimlichen. Russland ist im Unrecht in dieser Sache. Es gibt gar keine Diskussion. Es ist völkerrechtswidrig. Es ist eben nicht in Kosovo.
Ist das okay? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich jetzt da verrenke. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich da verrenke. Und ich meine, die Frage ist einfach am Schluss, am Ende des Tages. Und da rede ich jetzt als Schweizer. Ich bin weder beim Herrn Putin noch beim Herrn Zelensky. Ich bin da nicht auch jetzt dort in der Front, wo natürlich, das ist ja klar, das sind ja auch aufwühlende Erfahrungen. Ich bin näher an der Schweiz. Das ist das, was mich bewegt. Mich bewegt die Schweiz. Und mich bewegt unsere Haltung zu dem. Und ich frage mich, sind wir Schweizer die Schiedsrichter vom Völkerrecht? Und jetzt kann man sich den ganzen Abend über Russland aufregen und die hinterlistige, verlogene Art von diesen Russen. Und da kann ich Beispiel bringen, dass noch nie irgendeine Grossmacht, die eine Grenze überschritten hat, gesagt hätte, sie eben das Völkerrecht verletzt. Das Problem ist einfach, Kurt, mit dieser rein völkerrechtlichen Betrachtung kommst du da nicht weiter. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass das einen Konflikt gibt, wo unterschiedliche Kriegsparteien unterschiedlich beurteilt. Und in der Schweiz haben wir aus dem abgeleitet, Bruder Klaus, mischt euch nicht in fremde Händel ein. Ich meine, ich argumentiere heute, so wie ich jetzt argumentiere ich jetzt dir gegenüber. In der Zeitung würde ich das so nie schreiben. Aber wenn ich natürlich da die kurze Einseitigkeitsdarstellung habe, muss ich einfach ein bisschen dagegen heben, wenn ich auch mit grossem Bewunderung das Selbstbewusstsein anschauen, mit der du da die Wahrheit verkündest. Das fehlt mir. Aber ich kann dir sagen, es gibt da nicht nur eine Sicht. Und als Schweizer müssen wir uns zurückhalten, auch mit unseren Werturteilen. Als Journalist kannst du es machen, als Chefredakteur bringe ich beide Seiten. Und das ist für mich Konsequenz aus dem. Weil ich bilde mir nicht ein, dass ich wüsste, wie es wirklich ganz genau ist. Ich glaube, es gibt dann noch gar keine zum Teil unabhängige Untersuchungen von bestimmten Fragen. Und im Zweifel für den Angeklagten, audiatur et altera pars, das sind ewige Grundsätze vom Rechtsstaat, für mich auch vom Journalismus. Und ich sage immer, die Weltwoche ist ein Pflichtverteidiger. Und wenn alle auf den Kurt Pelda losgehen wegen irgendetwas, dann kann ich dir versprechen, Kurt, dann bin ich der, der dich verteidigt.
Also, ich würde sagen, ihr seid ja beides Journalisten und ihr habt beide Distanz. Und das ist ja klar, dass man dort, wo man gerade ist, dort hört man es und tut dann das auch transportieren. Also ich denke, die Vorwürfe von der Nähe, die gehen fehl. Aber sag doch einmal noch kurz, vielleicht jetzt hast du mit der Neutralität hast du etwas zu dem gesagt. Was findest du? Ist es falsch, dass die Schweiz die Sanktionen mitträgt von der EU? Also ist es falsch, dass die Schweiz den Pfad von der Neutralität auf diese Art verloren hat? Was meinst du zu dem Punkt?
Also Neutralität, das ist die Hagen-Konvention von 1907. Und wer die liest, der wird sehen, dass ein neutraler Staat liefert Waffen gleichmässig an beide Kriegsparteien und er schickt keine Truppen in einen Krieg. Von Sanktionen steht in der Hager Konvention kein Wort. Also das ist eine offene Frage. Und ich finde das völlig legitim, dass man sich über die Sanktionsfrage reifert. Ich habe da nicht so eine super klare Meinung. Nicht, weil ich finde, die Schweiz sollte nicht mitmachen an den Sanktionen, sondern weil ich die Schweiz einfach völlig unwichtig finde in diesem Konflikt. Die Schweiz hat einfach nichts mehr zu melden. Wir haben uns abgemeldet von der Aussenpolitik. Wir sind völlig unbedeutend geworden auf der weltpolitischen Bühne. Wer heute vermittelt im Konflikt in der Ukraine, das ist der Erdogan. Der Erdogan liefert Waffen an die Ukraine und ist bis jetzt der erfolgreichste Vermittler in diesem Konflikt. Er hat das Schwarzmeer-Abkommen ausgehandelt. Also, Erdogan hat der Schweiz Wasser abgegeben. Also ich frage mich natürlich, was man in unserem Außenministerium macht, was der Herr Cassis macht, dass ein Erdogan uns den Rang ablaufen kann. Unsere guten Dienste, all die Sachen, das ist schon mal gesehen, das ist schön gesehen, aber die Schweiz, die nimmt ja niemand mehr ernst. Also ist die Sanktionsfrage eigentlich gar nicht so wichtig. Ich habe mir noch die Bundesverfassung angeschaut, dass dort steht über die Neutralität. Das Wort kommt genau zweimal vor. Und zwar beides Mal im gleichen Zusammenhang. Der Bund und die Bundesversammlung sorgt dafür, für die äußere Sicherheit, für die Unabhängigkeit und für die Wahrung von der Neutralität. In dieser Reihenfolge. Und ganz zuoberst ist die äußere Sicherheit. Und warum ist die Neutralität in der Vergangenheit wichtig gewesen für die äußere Sicherheit? Weil es in Europa, im Zentrum von Europa Krieg gab. Deutschland und Frankreich haben sich bekriegt. Die Deutschen hätten im Ersten und im Zweiten Weltkrieg durch die Schweiz können, anstatt durch Belgien. Wäre möglich gewesen. Hätten sie einfach über den Jura müssen und dann haben sie gefunden, ja, da sind so ein paar Hügel und ein bisschen Wald, da gehen wir lieber durch die belgischen Ardennen. Dort hat die Neutralität absolut Sinn ergeben. Das war eine tolle Sache, die mit unseren Schlaumeiereien im Zweiten Weltkrieg dazu geführt hat, dass wir als einziges Land in Europa unabhängig, einigermaßen sicher geblieben sind, dass unsere Juden, die hier gelebt haben, nicht in Konzentrationslager gekommen sind. Das war eine tolle Sache. Heute findet der Krieg 2000 Kilometer von uns entfernt statt. Da kann man immer noch sagen, man sei neutral. Aber das Problem ist ja, und das ist eben auch dein Problem, du schaust nie russisches Fernsehen. Jeden Abend im russischen Fernsehen wird diskutiert, ob man jetzt zuerst Warschau, Berlin, Paris oder London mit Atomraketen vernichtet. kann sich jeder von Ihnen ein Bild machen. Man kann die Sachen anschauen, es gibt Übersetzungen. Jeder oben werden die schrecklichsten genozidären Sachen gesagt. Zum Beispiel, dass man Kiew ausradiert, dass man den Staudamm von Kiew bombardiert, zerstört, so wie man das schon im Süden gemacht hat. Nur im Süden hat es nicht so viele Leute. Der Staudamm ist nördlich von Kiew. Wenn der bricht, dann gibt es Zehntausende von Toten. Das kann man am russischen Fernsehen alles sagen. Es sind so gleichgeschaltete die Medien. Putin scheint das zu unterstützen. Und in so einer Situation, wo mit Atomschlag gegen Berlin, gegen Paris droht wird, ja, was passiert da mit der Schweiz? Schützt uns unsere Neutralität vor solchen Sachen? Wenn eine Atombombe auf Paris fällt und auf Berlin, dann sind wir auch betroffen. Die Drohungen betreffen auch die Schweiz. Und was bringt uns denn die Neutralität? Das frage ich mich. Putin bedroht auch die Schweiz, indem er unser Umland bedroht. Mit Atomwaffen.
Jetzt müssen wir langsam zum Schluss kommen. Willst du noch ganz kurz auf das reagieren, wo ich auch schon gehört habe, dass eigentlich Russland nur den Atlantik als natürliche Grenze akzeptiert und sonst gar keine?
Also Kurt, ich habe sogar mit dieser Person geredet, sogar ein Interview gemacht, wo der mit dieser sogenannten radioaktiven Monsterwelle auf Grossbritannien schicken will, mit einer Atomrakete. Es gibt unterschiedliche, Tagshow-Hosts oder Tagshow-Gastgeber in Russland. Ich habe gerade jetzt auch noch ein anderes Interview gemacht mit einem, der nicht in dieser Tonalität zuhause ist. Also, aber ich kann nicht behaupten, dass ich so intensiv vielleicht wie du den ganzen Abend nur russisches Fernsehen schaue. Das ist bei mir definitiv nicht der Fall. Aber wo ich einfach ein bisschen Mühe habe, wenn man so erzählt, ja, die Schweiz mit ihren Schlaumeiereien im Zweiten Weltkrieg und da haben sie noch ein bisschen gelügelt und so weiter und hat ein bisschen Zeug gemacht und haben noch da die folkloristische Neutralität gehabt und da sind dann die anderen nicht einmarschiert und so weiter und heute kannst du das vergessen. Ich meine, damals sind Leute, Schweizer, meine Vorfahren, mein Vater, sind damals an der Grenze gestanden in der Schweiz. Du hast keinen einzigen Schweizer gehabt, der Übergewicht gehabt hat im Zweiten Weltkrieg, weil du einfach nichts mehr zu essen gehabt hast. Da aussen sind bis auf 10 bewaffnete Wahnsinnige rummarschiert im Stechschritt. Und damals haben die Schweizer die Schweiz verteidigt nach bestem Wissen und Gewissen. Und der Bundesrat Stampfli, FDP, hat eine berühmte Rede gehalten im Nationalrat und hat gesagt, ein Parlament in der Schweiz, wo sie ihn kritisiert haben, wegen der Neutralität, hat er gesagt, mich interessiert das dumme Geschwätz zukünftiger Generationen nicht. Ich habe dafür zu sorgen, dass die Schweizer genügend Essen auf dem Teller hat. Ein NZZ, ein Willy Bretscher, Chefredakteur, hoch angesehen, hat damals, wo die Nazi in Polen einmarschiert sind, als glühenden Anti-Nazi, Neutralität verteidigt und hat gesagt, das ist die bedingungslose Neutralität, die wir machen müssen. Keine Parteinahme für keine Kriegspartei, keine Einmischung, keine Strafsanktionen, kein Wirtschaftskrieg, nichts. Die Schweiz hält sich das. Und jetzt wird behauptet, übrigens in vielen Zeitungen sagen sie, ja, weisst du, wo das unsere Landesgrenze war? Wo die Deutschen marschiert sind mit ihren Panzern. Da war das schon gut gewesen. Aber jetzt ein bisschen weiter weg, wo sich da die Slawen abschlachten, ein paar tausend Kilometer entfernt, da können wir Schweizer auf Neutralität auch verzichten. Und das ist ein ganz schwerwiegender Irrtum. Und da sage ich etwas, da haben jetzt Journalisten eine ganz grosse Verantwortung. Ich habe das gesehen im Bundeshaus. Ich habe gesehen, die Berichterstattung unter anderem von dir, wobei eben in der Weltwoche damals noch, da ist es noch ausbalanciert worden. Aber da haben doch alle Zeitungen vom ersten Moment an sind sie gekommen. Putin der Schwerverbrecher, Putin der Kindermörder, Putin der Ding. In dem Klima, du hast es gespürt, im Bundeshaus, haben sie den Mut verloren, für die Neutralität zu stehen. Weil dann haben die Journalisten geschrieben, ja, wenn du neutral bist, Herr Gassis, dann bist du ja ein Unterstützer von dem himmeltraurigen Schwerverbrecher im Kreml. Und darum sage ich, die Medien haben da auch eine Verantwortung bei aller Kritik. Und ich finde das auch gut, Kurt. Also ich finde das ja, du könntest ja jederzeit deine Artikel in der Weltwoche abdrucken. Ich würde jubeln, die Gegensicht. Aber wir haben auch eine Verantwortung, nicht nur Einsicht zu bringen. Weil das gesellschaftliche Klima, das wir gehabt haben, die absolute Parteinahme, die hat dazu geführt, dass wir kopflos, unsere Politik kopflos, die Neutralität außer Kraft gesetzt haben. Mit dem Resultat, dass die Russen jetzt sagen, die Schweiz ist auch ein feindseliges Land. Und da darf ich noch einen letzten Satz sagen. Die Russen haben die Schweiz, und das ist keine Unterstützung von dem Krieg. Ich bin auch gegen den Krieg. Ich hätte nicht gedacht, dass er einmarschiert. Aber die Russen haben den Schweizer noch nie etwas zu leid getan. Wir verdanken 1815 Wiener Kongress, nicht die letzte Intervention vom Zar Alexander, ist schon lange her, weil er einen Schweizer Lehrer gehabt hat, die Verankerung von der Neutralität. Ich bin nicht mit allem einverstanden. Bei weiss Gott, weiss Gott nicht. Ich bin ja nicht mit dem System einverstanden. Aber ich bin sehr dezidiert dafür, dass wir wieder ein bisschen einen kühlen Kopf einziehen lassen, uns verabschieden von diesen Dämonisierungen, für die Schweiz schauen, für die Neutralität und uns nicht die Schuhe abputzen an früheren Generationen.
Roger, lass mal. Wir haben, wir haben vorher gesagt, dass man Angst bekommt, wenn man russisches Fernsehen schaut. Ich habe es selber nicht geschaut, aber ich habe es gelesen, was da gesagt wird, dass man Angst bekommt von den Expansionsplänen.
Ja. Ich komme aber auch Angst über, wenn ich deutsches Fernsehen schaue. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen. Ich komme also Angst über, wenn ich gewissen Politiker im deutschen Fernsehen zuschaue, dann muss ich sagen, 80 Jahre nach dem Russlandfeldzug ist da also nicht viel an Erinnerung übrig geblieben. Was die Russen angeht, da ist ja die entscheidende Frage. Wird die russische Außenpolitik in einer Fernsehtalkshow gemacht? Ja oder nein? Wenn ich höre, was die russische Staatsführung sagt, wie sie es sagt, aber wie gesagt, das ist nicht das vollständige Bild, mein Eindruck, dann beobachte ich dort eine starke rhetorische Zurückhaltung, eine grosse Disziplin. Da wird viel weniger ein beleidigendes Vokabular verwendet. Nicht von diesen Talkshow-Leuten, von denen ich einen interviewt habe, sondern von den Politikern. Und die grosse Frage, die ja da im Raum steht, und das, was der Kurt Pelda mit dem auch insinuieren will, oder seine Überzeugung, dass die Russen da auf einem von diesen typischen imperialistischen Eroberungsfeldzug sind. Du hast gesagt, die Grenze ist der Atlantik. Und da muss ich einfach sagen, das dünkt mich bei aller Wachsamkeit eigentlich eine völlig gegenstandslose Befürchtung. Weil wenn ich den Krieg anschaue, in der Ukraine, Kurt, und ein bisschen weiter weg bin als du, dann stelle ich vor allem etwas fest. Das ist ganz ein anderer Krieg, als die Amerikaner im Irak geführt haben. Was haben die denn gemacht? Die haben einfach mal eine Bomberflotte übergeschickt, haben Bagdad dem Erdboden gleich gemacht, nachher haben sie die Soldaten hineingeschickt. Die Russen, gut, das ist kommen ja kaum, warte, die Russen kommen ja kaum voran am Boden. Die Russen haben es ja nicht geschafft, die Ukraine einzuverleiben. Ich glaube, sie wollen es auch nicht. Aus dem abzuleiten.
Das hat ja der Kurt eben damals in der Welt auch
geschrieben. Das, ja, ist ja nicht alles klar, die absolute, was der Kurt schreibt. Dass man glaubt, dass ein Putin wird NATO-Staaten angreifen, das halte ich für eine der unbeleidigsten, abstrusesten Theorien, die ich gehört habe. Nein, ich beziehe mich jetzt auf das, was ihr gesagt habt. Ja. Aber kurzum,
das war mein Einwand.
Kurzum, dünnt nicht von Talkshows auf Politik ableiten, weil wenn du von Schweizer Talkshows auf unsere Politik schliessen lässt, dann läuft es dir auch kalt den Rücken. Hey.
Also, dann...
Also ich kann das nicht so sehen.
Okay.
Jeder kann sich nachher die Videoaufzeichnung von diesem Gespräch anschauen. Ich habe nie gesagt, der Atlantik ist Grenze.
Nein, das hat
Claudio
eingestreut.
Entschuldigung, das hat der Andreas Rüsch in der NZZ in einem Leitartikel geschrieben. Nein, das habe ich eingestreut. Vom Andreas Rüsch zitiert aus der NZZ.
Mit dem müssten wir eigentlich auch noch ein Streitgespräch machen. Ja. Da sind wir uns dann vielleicht...
Bin
da sind wir fast wieder im gleichen Lager in
diesem Andreas Rüsch ist ein guter Mann. Aber jetzt noch ganz schnell etwas zu der russischen Außenpolitik. Erst vor ein paar Tagen hat der ehemalige Präsident Dmitri Medvedev einen ziemlich langen Post verfasst, auch auf ihr Englisch. Und dort hat er gesagt, wir unterschreiben schon einen Friedensvertrag. Aber wir werden trotzdem die ganze Ukraine erobern. Kann jeder nachlesen. Das ist die russische Haltung. Der Dmitri Medvedev ist nicht irgendein subalterner Politiker, das ist der Co-Präsident vom Nationalen Sicherheitsrat. Das ist so ein Putin, der Typ für die schmutzigen Sachen. Die Sachen, die der Putin nicht sagt, die sagt der Medvedev. Und das ist die wahre Haltung von den Russen. Und wir sollten sie ernst nehmen. Wie damals 1938. Hitler ist nicht Putin. Absolut einverstanden. Aber die Gefahr von einem grossen Krieg ist genau die, die man damals hatte. Und damals hat man eben auch auf Appeasement gemacht. Ja, nicht aufrüsten. Ja, nicht provozieren. Und das sind genau die Sachen, wo Potentaten wie Putin, aber auch der Nordkoreaner und der Xi Jinping und wie sie alle heissen, das sind genau die Sachen, die die Leute falsch verstehen. Kurt, wo sie sagen, die sind schwach und die können wir einsacken.
Aber kurz, ein ganz...
Jetzt müssen wir im Fall Schluss machen.
Nein, ein Punkt muss... Das tust du meines Erachtens einfach total ausblenden in dieser ganzen Gleichung. Und das ist etwas extrem Wichtiges. Wenn wir nicht ins 1938 zurückgehen, gehen wir mal ins 62 zurück. Dort haben die Amerikaner in der Türkei Atomraketen stationiert. Dann hat der Khrushchev in der Sowjetunion gesagt, das geht nicht, das ist ja ganz nahe an unserer Südflanke. Und ist mit einem Boot in Richtung Kuba gefahren. Kuba ist unabhängiges Land, Selbstbestimmung. Er hat gesagt, wir bringen Atomraketen auf Kuba. Was haben die Amerikaner gesagt? Die haben gesagt, wenn du das machst, Kennedy, hast du einen dritten Weltkrieg. Dann werden wir einen Atomkrieg vom Zaun brechen. Der Khrushchev hat abgedreht, hat gesagt, machen wir nicht. Ein paar Jahre später haben die Amerikaner ihre Atomraketen zurückgenommen. Der Kennedy hat dann ein heissen Draht eingerichtet, sie haben miteinander telefoniert. Was wir erleben, was du ausblendest, ist die Tatsache von der NATO, dass es für mich völlig klar ist, kein Land, keine Grossmacht auf der Welt akzeptiert das, wenn eine andere Grossmacht in immer näherer Entfernung von ihren Grenzen ihre Militärstützpunkte aufbaut und ihre Atomraketen. Und die Amerikaner haben das immer gegenüber den Russen gesagt, don't worry, be happy. Die Atombombenstationen in Polen, in Rumänien, die sind rein defensiv gegen den Iran. Das ist nicht gegen Russland gerichtet. Ihr habt Paranoia, ihr seid Webstübler, ihr habt Verfolgungswahn. Und dann hat der Herr Obama der berühmte Vertrag gemacht mit dem Iran, der friedliche Atomnutzungsvertrag. Und dann ist die Bedrohung Iran weggefallen und dann sind die Russen wiedergekommen und haben gesagt, wieso sind denn die Atombasen noch da? Und anstatt dort zurückzugehen, haben die Amerikaner nachdoppelt. Wer ist jetzt da der Aggressor? Der sich immer näher anschiebt oder der kommt? Ich sage nur so viel, Kurt, da gibt es mehrere Wahrheiten, mehrere Sichtweisen und man sollte sich nicht einfach nur eine unkritisch zu eigen machen.
Wenn wir trotzdem noch den Leuten das Wort geben. Also, jetzt haben wir oder ihr habt eineinhalb Stunden geredet, wir haben sehr viel gelernt, es war super interessant. Jetzt möchte ich fragen, ob es im Publikum noch Leute gibt, die eine Frage stellen wollen. Die gibt es offenbar. Oh. Ja.
Gut. Mikrofon, Samuel, aber nicht aus der Hand geben.
Genau. Und bitte tun Sie nur Fragen stellen und nicht selber reden. Und einfach kurze Fragen, die möglichst mit Ja und Nein zu beantworten. Nein, nein. Das einfach jemandem geben.
Okay. Ich stelle die Frage. Der Kissinger hat doch klar geäussert, dass das einzig richtig wäre, dass die Ukraine unabhängig bleibt. Also weder in die NATO noch nicht in die EU. Mhm. Die Ukraine ist ja doppelt so gross wie Deutschland. Die Schweiz ist auch ein unabhängiges Land. Wieso wird das nicht mehr aufgegriffen von der ganzen Welt, von den Verantwortlichen?
Also der Kissinger, ich muss es präzisieren. Der Henry Kissinger hat 2014 oder 2015 einen berühmten Artikel geschrieben, wo er für eine neutrale Ukraine plädiert hat. Eine neutrale Ukraine. Und das Bemerkenswerte ist, und das ist eben meine Interpretation von dem russischen Einmarsch, ich glaube nicht, dass Putin jemals darum gegangen ist, die Ukraine zu erobern. glaube, er hat wollen mit denen endlich einen stabilen Vertrag, wo sich eben auch die Ukraine dran halten. Und sie sind ja dann verhandeln. 2022 sind sie ja in Istanbul zusammengehockt, der Herr Selenskyj und der Herr Putin. Und interessanterweise hat der Herr Selenskyj damals twittert, ich habe es fast nicht geglaubt, man kann es heute noch anschauen, hat er gesagt, man kann über eine neutrale Ukraine reden. Und das wäre für mich eigentlich das Gescheitste. Und wir verkaufen da aussen die Bücher vom Jean-Daniel Rauch, von dem Diplomat. Und der war in Ankara Botschafter gewesen während dieser Verhandlungen. Und er schreibt dort drin, wie die türkische Seite die Schweiz aufgefordert hätte, weil so eine Einigung kurz bevorgestanden hat zwischen den Russen und den Ukrainern, dass die Schweiz würde Neutralitätsworkshops machen für die Ukraine. Das ist dann aber verhindert worden von Boris Johnson. Die Amerikaner haben das nicht wollen, weil sie benutzen die Ukraine, um Russland strategisch zu schwächen. Das ist ihr Ziel. Da geht es um Russland und Amerika. Und das tragische Opfer ist die Ukraine.
Gibt es noch eine Frage? Eine gezielte Frage an Kurt Pelda?
Ja, sicher viel.
Ja, gerade.
Kommen, da vorne hat es ganz viel, Sammy. Da vorne hat es ganz viele Wortmeldungen. Nicht aus der Hand geben, das Mikrofon.
Also, Joel Gödrin ist mein Name. Herr Pelda, Sie haben bis gesagt von den Russen, die ethnisch nicht dazugehören. Habe ich es richtig verstanden?
Ja, es gibt ethnische Russen, die eingewandert sind aus Russland, die in der Ukraine quasi wie als...
Wann sind sie eingewandert?
Ja, während der Sowjetunion. In den 50er Jahren ist das passiert.
Ja, also Entschuldigung. Ukraine heisst ja auf Russisch Randgebiet. Das heisst, das russische Reich hat das Gebiet, das heute Ukraine heisst, als Randgebiet betrachtet. Das heisst, es leben heute fast 9 Millionen Russen. Die sind sicher nicht in den 50er Jahren quasi arbeitsmäßig dort eingewandert. Das ist das eine. Das andere, Entschuldigung, und es gibt ein paar andere Minderheiten in der Ukraine, wo ihre Sprachen verboten worden sind.
Das stimmt Sie, einfach
nein,
nicht.
Nein, aber Sie müssen die Frage stellen.
Das stimmt
stellen.
Einfach nicht. Also, darf ich antworten?
Das wäre meine Frage.
Eben, wir unterhalten uns ja da auf
für Deutsch. Für mich ist es erledigt, wenn Sie sagen, dass das nicht stimmt.
Nein, ich möchte zu den Sprachen etwas ich sagen. Zu den Russen.
Ich kenne die Situation mindestens so wie Sie. Danke.
Gut. Wir reden ja hier auf Deutsch miteinander. Und niemand kam auf die Idee zu sagen, wie wir Deutsch reden, sind wir Deutsche. Und bei der Roman, wo die Sprache noch viel näher ist am französischen Französisch, würde niemand sagen, wie wir Französisch reden, sind wir Franzosen. Also zwischen der Sprache und der Nationalitätszugehörigkeit und der Identität ist ein riesen Unterschied. Und sie können nach Odessa gehen und mit den Leuten reden. Am Anfang des Krieges sind dort viele russlandfreundliche Leute gewesen. Gehen Sie jetzt mal reden. Ich bin andauernd in Odessa. Ich rede mit den Leuten. Sie finden kaum noch Leute, die russlandfreundlich sind. Und die jungen russischsprachigen Ukrainer fangen an, auf der Strasse ukrainisch zu reden. Nicht, weil sie gezwungen sind.
Propaganda.
Okay.
Die sagen genau das. Die verschiedenen Minderheiten sind halt eben so und so sprechen die Ukrainer,
die
irgendwie
daher... Genauso wie die Rätoromanen Schweizer sind. Also wenn man durch die ungarische Gebiet fährt in der Ukraine, sieht man ungarische Fahnen an den Häusern. Machen Sie das mal in den russisch besetzten Gebiet. Tun Sie dort ukrainische Fahnen raushängen. Dann sind Sie im Knast und kommen vielleicht nie mehr raus. Es gibt die offizielle Amtssprache, ukrainisch, aber die Leute reden überall, auch Russisch. In Kiew ist jedes zweite Gespräch auf Russisch.
Machen wir noch zwei Fragen. Dort hinten, ja.
Ja, ist ja.
Hört man mich? Weiss nicht. Hört man mich?
Ja.
Vor 45 Jahren.
Ich hätte noch, Herr Kurt.
Sie müssen eine Frage stellen.
Russland-Geschichte 2.
Ich habe eine Frage.
Genau.
Vor 45 Jahren ist Europa nachgerüstet worden mit Pershing 2 und mit Großmissile. Und wäre diese Veranstaltung hier innen vor 45 Jahren gewesen, sagen wir nicht unter einer Weltwoche, sondern unter einem Tag, wären fast alle hier reingegangen, die nachrüstig waren, weil man so wie jetzt nicht möchte provozieren. Egon Bahr, Willy Brandt und so weiter und so fort sind alle so ein bisschen Entspannungspolitiker gewesen. Man will den grossen Bär, die Sowjetunion, nicht provozieren. In der Zwischenzeit hat die 22,5 Millionen grosse Quadratkilometer grosse Fläche auf 17 Millionen abgenommen. Und die ganze NATO hat sich wirklich verschoben. Und wieso wird, das ist meine Frage, wieso wird jetzt heute Russland so sehr mit der Sowjetunion gleichgesetzt? Das sind Welten. Und Putin hat eigentlich richtig einen drauf. Mit 150 Millionen Mann, das ist in etwa Japan, ist er einigermaßen souveräner Herr mit seinem Team über das Riesenreich, wo sie zweimal die USA oder zweimal
Kinder okay. versorgen können. Das ist mehr ein Statement als eine Frage, aber das war auch eine rhetorische Frage, die Sie gerade beantwortet haben. Ja.
Das ist die Frage.
Okay. Ja.
Sowjetunion Russland, aber das stimmt nicht. Es ist okay. Stalin ist nicht mehr und Putin und die Leute ja. oben sind demokratisch.
Ja, dann.
Also ich finde da. An wen geht die Frage?
Ja.
An wen richtet sie die Frage?
An Herrn Pelder, Co-Pelder, ja.
Sie haben völlig recht. Die Sowjetunion ist viel stärker gesehen als heutige Russland. Aber wir reden über Russland, weil nicht die Sowjetunion oder die USA oder Nordkorea Ukraine überfallen haben, sondern die Russische Föderation hat die Ukraine überfallen. Ganz einfach.
Okay, da vorne gibt es noch interessanten Samuel.
Du, jetzt sind wir immer da, müssen vielleicht mal jemanden von da. Ja. Kompetenzüberschreitung.
Also Herr Meda, für Ihre die Frage. Russland hat Europa in den letzten 200 Jahren noch nie angegriffen. Und diese Propaganda, was Europa macht gegen Russland momentan, Beispiel, dass Russland kann Estland und weiß nicht, was da ein Bomben hat und Bomben. Putin ist nicht dumm.
Gehört Polen nicht zu Europa?
Russland ist mehr Europa als Europa.
Aber
bis zum Ural ist Russland ist noch Europa.
Eben, also dann gehört ja Polen dazu. Und im Zweiten Weltkrieg hat die Sowjetunion zusammen mit dem Hitler Polen überfallen. Nicht nur Polen, sondern Litauen, Estland, Lettland und Finnland. Fünf Länder hat die Sowjetunion 1939 überfallen. Zusammen mit dem Hitler in Polen.
Gehen wir zum nächsten.
Krim, Beispiel Stalin hat Ukraine in den 30er Jahren hat geschenkt, weil Ukraine in diese Zeit auch rebelliert und das beruhigt wurde, Ukraine, da haben die Krim gegeben. Und das ist auch die Wahrheit.
Okay.
Krim gehört zu Russland, nicht zum, wie sagt man, Ukraine.
Dann nehmen wir noch jemanden von da vorne, Roger, sag.
Nimm mal da. Da haben wir schon weit gereist, die Gäste haben.
Ja. Kommen von weit her. Was ich eigentlich will, zum Abschliessen, deine Worte Brücken bauen. Wie kommen wir zu dem Seich raus? Wir wissen, wir können jetzt noch stundenlang diskutieren. Ich finde, und jeder hat Recht auf eine Art, wir müssen doch Gottfried Stutz Brücken bauen. Wie kommen wir zu dem Schlamassel raus? Wie können wir auch mal Putin einen Tisch herlocken und sagen, so, jetzt hocken wir zusammen. Alle sagen, das ist nicht möglich, der will gar keinen Frieden. Ja, haben das probiert, haben das gemacht. Das ist meine Frage.
Ich finde den Hinweis vom Herrn dort hinten mit den Pershing-2-Raketen und den Cruise-Missiles nicht so schlecht. Weil, was er nicht gesagt hat, das war ja der Ronald Reagan, der das durchgesetzt hat. Und der Ronald Reagan hat mit dieser Stationierung, nicht nur mit dem, aber mit dieser Stationierung, mit dem Nachrüstungsbeschluss von der NATO, den Kalten Krieg gewonnen. Nachher ist die Sowjetunion, ist der Warschau-Pakt zusammengebrochen. Und was man daraus lernen kann, ist, wenn wir stark sind, ich meine jetzt nicht die Schweiz ist schwach und die Schweiz ist neutral. An dem wird sich nichts ändern. Aber der Westen insgesamt, wenn der Westen Stärke zeigt gegenüber Putin und gleichzeitig, da haben Sie völlig recht, offen für Gespräche, lass uns verhandeln. Aber aus einer Position von der Stärke heraus, wenn jetzt die Ukraine verhandelt, wäre möglich. Die Ukraine ist in der schwächeren Position im Moment. Weil die Russen vorrücken, die Ukrainer sind seit 8 Monaten in der Defensive. Das kann sich wieder ändern. Aber...
Aber kann ich... Ja.
Wir müssen doch jetzt den Tisch haben. Ich meine, wir können lang warten, bis die Ukraine nicht mehr. Ist denn das geschieden?
Also die Ukraine ist immer noch zu 82% von der ukrainische Regierung kontrolliert. Und in dem, ich habe es einmal ausgerechnet, in dem Tempo, das die Russen jetzt angelegt haben, in den 2,5 Jahren, würde es noch 18 Jahre dauern, bis die Russen die ganze Ukraine erobert haben. Also da wird es vorher einen Friedensschluss geben.
Ich fühle mich durch die Frage auch angesprochen, wenn ich mich da nochmal einschalten darf in die Diskussion. Ich staune einfach jetzt an dem heutigen Abend. Ich hätte das nie gedacht, Kurt Pelda. Ich habe immer gemeint, ich sei eigentlich ein kalter Krieger. Aber dass du in diesen Denkschablonen vom Kalten Krieg drin bist, vom Ronald Reagan, der die Sowjetunion in die Knie gezwungen hat und so weiter, und die Russen und der Stalin hat das Baltikum erobert und so weiter. Ich darf daran erinnern, die Rote Armee von Stalin hat 80 Divisionen vom Hitler seiner Wehrmacht ausgelöscht und es sind 27 Millionen Sowjetbürger gestorben. Aber nicht, weil sie einen Angriffskrieg gegen die Ukraine geführt haben, sondern weil die Deutschen einen Vernichtungskrieg gegen die Russen geführt haben. Und wenn man über das hinweggeht, also wenn jetzt ein paar Russen da wären, ich glaube, da zucken die zusammen, da kommen die Beelendungsgefühle über. Das heisst, wie kommen wir aus dem Zeug raus, fragst du, Kenny? Und ich kann dir schon sagen, wie. Wenn wir jetzt in der Schweiz nicht auch noch anfangen, den Kalten Krieg zu führen von den Amerikanern und von den Russen, wenn wenigstens einer noch in dem Spital von den Wahnsinnigen, wo jedes Gefühl hat, er sei moralisch auf der richtigen Seite, mit dem Rezept, mit dieser Dämonisierung, mit dieser Verteufelung, werden wir in einen Weltkrieg marschieren, meine Damen und Herren. Und wenn die Amerikaner diese Politik weitermachen, sogenannt koch den Frosch, immer noch mal eine Waffe drauflegen, immer noch mal ein bisschen eskalieren, zum herauszufinden, ob der andere dort im Kreml, ob es denn ernst meint, mit seinen Atomwaffendrohungen und all die Gestörten im russischen Fernsehen, das wollen wir jetzt mal herausfinden. Meine Damen und Herren, ich möchte das nicht herausfinden. Ich möchte nicht herausfinden, was passiert, wenn eine Atommacht mit 6'500 Sprengköpfen das Gefühl hat, dass der ganze Westen, die Amerikaner mit ihrem Arsenal, der Russen wollen den Strom abdrehen. Wir haben das alles erlebt im Krieg. Die Japaner haben das auch gesehen. Wo die Amerikaner gesagt haben, fertig, Totalboykott, dann sind sie raus. Jemand, der in die Ecke getrieben wird, ist gefährlich. Und mein Punkt, und das unterscheidet uns, und dort bin ich auf der Seite von Viktor Orban. Wir müssen doch mit den bescheidenen Mitteln, die wir in der Schweiz haben, alles dran setzen, den Konflikt einzufrieren, zu verkleinern, zu isolieren und nicht immer noch mehr Benzin und Öl in die Flamme rühren. Das müssen wir machen.
Okay. Dort gibt es eine Frau, wo... Genau. Kurze Frage.
Mein Name ist Zelensky. Besser gesagt Zelenska, ja. Meine Familie stammt aus der Ukraine, aus dem Ostteil der Ukraine. Mein Vater ist im Zweiten Weltkrieg als Teenager von den Nazis zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt worden. Alle Dokumente meiner Familie, Geburtsurkunden bis zurück zum Anfang des 20. Jahrhunderts sind in russischer Sprache ausgefüllt. Auch wenn damals, 1925 zum Beispiel, die Amtssprache ukrainisch war.
Was ist Ihre Frage?
Wie lässt sich das erklären, dass tatsächlich bis zurück zum Anfang des 20. Jahrhunderts im Ostteil der Ukraine die Mehrheit der Bevölkerung in russischer Sprache geschrieben hat, gesprochen hat, meine Familie fühlte sich als Russen im Ostteil der Ukraine. Und ich habe nach wie vor ganz großen Teil Verwandtschaft und Bekanntschaft im Ostteil der Ukraine, die sich zu Russland zugehörig fühlen. Und mein Name ist Zelensky.
Dass Länder mehrsprachig sind, ist ja uns in der Schweiz völlig klar. Und niemand bestreitet, dass im Osten und im Süden der Ukraine, auch in Odessa, die Mehrheit Muttersprache Russisch haben. Selenskyj, der Präsident, ist ja auch russischer Muttersprache. Der Verteidigungsminister, ein Krim-Tatar, ein Muslim, ist auch russischsprachig. Und ich sehe nicht, wo das Problem ist. Wir haben in der Schweiz auch kein Problem.
Das Problem besteht darin, dass die Regierung in Kiew das Russische als offizielle Amtssprache verboten hat. Das Problem besteht darin, dass seit 2014 die Regierung in Kiew mit Artilleriebeschuss den Osten der Ukraine bombardiert, mit 14.000 Toten, was hier
das
überhaupt niemanden gekratzt
Tatsache
hat.
Und
das
Dritte, nicht.
Das sind Tatsachen, liebe Claudia.
Nein, das sind sie nicht.
Das sind Tatsachen, natürlich, das sind ja UNO-Zahlen.
Die eben, die UNO hat gesagt, ja. 15.000 Tote, völlig
Problem.
Richtig.
Okay,
Kurt, man kann es nachlesen.
Und 8.000
Soldaten getötet auf beiden Seiten und 7.000 Zivilisten getötet auf beiden Seiten.
Okay. Ein Problem, würde ich auch noch in diesem Moment anfügen, über das haben wir noch nicht geredet. Es ist für mich auch, oder es wäre für mich als russischsprachiger Ukrainer ein Problem, wenn meine Zentralregierung 42 Denkmäler von Stepan Bandera errichtet, einem in Israel verurteilten Kriegsverbrecher, einem Ultranationalisten und einem, der damals an der Seite der Nazitruppen die bolschewistischen Roten Armeen Stalins bekämpft hat. Und dieser Ultranationalismus, das ist für mich auch ein Problem, dass all unsere aufgeklärten Journalisten, die ja schon beim Anflug von Nationalismus in der Schweiz auf die Barrikaden steigen, wenn wir in der Ukraine, wie die New York Times schreibt, Bataillone haben mit Nazi-Runen an den Uniformen, dann ist das bei uns nicht mal eine Kurzmeldung wert. Allerdings, der Kurt, muss ich ihm zugutehalten, du hast darüber geschrieben, das spricht für dich. Aber das ist aus Ihrer Sicht vermutlich auch ein Problem, wenn du so eine nationalistische Regierung in Kiew hast. Und der arme Herr Selenskyj ist ja angetreten als Versöhner. Er hat ja gesagt, wir machen Frieden mit Russland. Er hat gesagt, das kann man nachschauen, wir dürfen die Russen nicht diskriminieren. Aber er ist eben nicht der, der alleine das Sagen hat in diesem tragischen Land Ukraine.
Okay. Vielen Dank. Ich glaube, danke vielmals für das Einbringen eures Wissens und für so viel Engagement. Machen wir hier einen Punkt.
Danke vielmals.
Danke dir.
Merci vielmals. Danke. Kurt. Merci. Danke. Merci vielmals.